Freiburg. Dann hallo und herzlich willkommen zur 385. Episode des Podcast Freiburg. Der SC ist eine Heimmacht, gewinnt 2:1 ganz souverän gegen den ersten FC Köln. Und ich nehme hier gemeinsam mit dem lieben Patrick auf. Hallo Patrick.
Hallo Alex. Das letzte Mal, als wir zu Hause verloren haben, gab es noch einen Sandro Wagner-Hype.
Das stimmt. Das ist jetzt über eine Halbserie her, wie wir wissen. Und wir beide haben, also erstmal ist es lange her, dass wir zu zweit aufgenommen haben, gefühlt. Zu zweit sowieso, sehr lange, glaube ich. Da müsste man in den Archiven stöbern. Aber ja, gute Laune haben wir, würde ich sagen.
Ey, voll. Ich hatte richtig viel Freude an dem Spiel gestern. Ich war auch, irgendwie habe ich es in den letzten Wochen und Monaten nicht so viel geschafft, ins Stadion zu gehen. Jetzt war ich gestern und ich bin Donnerstag in Lille. Und das Spiel gestern war spaßig, deswegen, ich habe gute Laune.
Genau, wer genauso gute Laune hat, ihr könnt uns unterstützen auf PayPal oder Patreon. Die Links dafür gibt's in den Shownotes. Ich möchte einmal noch Danke sagen an die, die das tun. Es kam auch eine sehr nette Spende rein, wo wir uns auch nochmal persönlich wahrscheinlich bedanken. Und ich wollte noch ein paar Worte, weil irgendwie ist es gefühlt lange her, dass ich, Anni, letztes Mal, als ich dabei war, hat Julian moderiert. Da war ich in der Gastrolle. Auf jeden Fall wollte ich mal kurz zwei Worte zu unserer WhatsApp-Gruppe loswerden. Da sind mittlerweile 200 Leute drin. Und das geht erstaunlich gesittet zu für so eine Fußballgruppe mit unterschiedlichen Köpfen. Und da sind auch mal unterschiedliche Meinungen drin, was ja auch gut ist. Und das wollte ich loben. Das freut mich. Und da haben wir auch tatsächlich, also ich ziehe mir da auch ab und zu Input für so eine Folge und so, wie das Spiel war und so, ziehe ich mir da schon auch raus.
Also bei Transfermarkt gibt es deutlich weniger aktive User und es ist viel anstrengender, die zu motivieren. Vielleicht hilft die Anonymität dann nicht.
Ja, nee, das ist schon, das läuft schon sehr gut. War eine gute Idee. Link dazu gibt's auch in den Shownotes und Grüße an alle die da mit drin sind. Genau. So, dass es lange her ist, dass wir zu zweit aufgenommen haben, wir schon. Ich habe gestern mal wieder mit meinem Trainerkollegen von Friedrichshain geschaut, weil der ja bekanntlich Köln-Fan ist und ich bin Freiburg-Fan. War wieder Trainer-Derby und beim Hinspiel habe ich eine Miene gezogen und jetzt hat er eine Miene gezogen. Revanche geglückt. Hattest du das Hinspiel noch im Kopf?
Oh ja, Hinspiel haben wir auch zusammen aufgenommen mit ja. Juliane noch.
Ja, stimmt.
Grüße
an Juliane, du bekommst auch bald mal ein richtig tolles Spiel.
Ja, es ist, glaube ich, wirklich dringend mal nötig. Ja, keine Ahnung, also jetzt nicht in dem Sinne im Kopf, dass ich mir dachte, boah, ich habe jetzt krasse Rache-Gedanken, R-Ache-Gedanken. Aber eher so, weil das halt dieses eine Spiel im Jahr war, wo ich dann mal danach kurz an Abstieg gedacht habe oder an Abstiegskampf gedacht habe. Und vor allen Dingen, weil man da so unfassbar outgecoacht wurde und die Energie nicht mitgehen konnte. Und da dachte ich schon so, boah, jetzt mitten in englischen Wochen wieder. Und Kwasniok ist halt immer noch, auch wenn ich ihn nicht mag, immer noch ein sehr guter Trainer, der echt gut auf Gegner anpassen kann. Und ich hatte echt keinen Bock drauf, dass das so ein Spiel wird, in dem es wieder richtig eklig wird. Und hatte ehrlicherweise in den ersten 5 bis 10 Minuten, dachte ich so, ui, das könnte, ja, können wir gleich drüber reden.
Ja, ich gehe jetzt auf Kwasniok ein, weil es jetzt passt. Ich finde auch, das ist ein komischer Vogel. Ich fand ihn bei der Pressekonferenz aber auch recht sympathisch und also hat sein Bild ein bisschen rehabilitiert gefühlt in meinen Augen. Noch nicht ganz, aber er ist auf dem Weg.
Ich glaube, ich verfolge ihn schon zu lange. Ich glaube, okay. Ich mehr Zweitliga als du. Und in Paderborn war das auch immer so ein Wechsel aus. Ja, okay, das finde ich jetzt eigentlich mal ganz angenehm, dass es jemand so ausspricht. Und dann hat er aber immer alle 2-3 Wochen wieder ein Ding, wo ich mir denke, du verdammter Vollidiot eigentlich. Deswegen, ich glaube, der Ruf ist bei mir weg.
Also lieber so gestriegelte Vorbildtrainer wie Julian Schuster.
Es gibt, glaube ich, auch Wege dazwischen, aber ja. Aber lieber als Kwasniok auf jeden Fall Schuster.
Ja. Das Spiel steht ja im Zeichen von guten Neuzugängen dieses Jahr, würde ich sagen. Da werden wir viel drauf zu sprechen kommen, wenn wir jetzt über aktuelle Themen, diese 3-4-Tagestaktung macht dieses aktuelle Themenformat ein bisschen dünn. Aber es ist ja immer noch Transferfenster und solange kann man das ja auch noch thematisieren. Passiert noch was bei Dingchi?
Ich glaube fast.
Ich glaube auch.
Also, Ich frage mich halt, ob er persönlich irgendwie auf eine Tür wartet, die vielleicht aufgeht und deswegen noch nicht so richtig Tempo drin ist. Aber es gibt so viel verschiedene Gerüchte, dass ich glaube, irgendwas wird davon schon passieren. Weiß nicht, eigentlich Bremen könnte ihn echt gut brauchen. Die bräuchten wirklich dringend jemanden offensiv. Und
er muss einfach den Onur Bulut-Weg gehen und dann wird er noch türkischer Nationalspieler. die noch wissen. Nicht. Ja. Nee, ich glaube, es passiert noch was. Aber ja, keine Ahnung. Irie ist die Hoffnung.
Voll. Ogbos ist, glaube ich, vorbei, das Thema.
Ja, sagen. Das kann man ja so und so sehen, aber ich glaube auch. Also man könnte auch sagen, er spielt sich gerade sehr gut ins Schaufenster. Und wenn man sagt, Lienhardt und Rosenfelder und Anthony Jung, aber ich glaube, jetzt ist man dann einfach so weit und sagt, er ist vor Anthony Jung und zieht es halt durch.
Ja, hätte ich auch gesagt.
Ja. Ich habe hier Mansambi auf meiner Liste stehen, nicht weil er in diesem Winter wechseln würde, aber weil ich gerade eben in Galatasaray-Transfermarkt Gerücht gelesen habe und darüber wollte ich mit dir lachen, als alter Transfermarkt-Experte.
Ja, fand ich auch sehr lustig. Was ich nicht lustig fand, war, dass ich natürlich gestern nach dem Spiel direkt drüber nachgedacht habe, saß jetzt 90 Minuten auf der Bank, weil irgendein Transfer kurz bevorsteht, weil doch irgendjemand 80 Millionen auf den Tisch gelegt hat und man möchte eine Verletzung nicht riskieren oder so, aber in der aktuellen Transferfußballwelt würde man einen Transfer in dieser Größenordnung, der Mansambi definitiv im Winter wäre, gäbe es jetzt schon so viel Rauch, dann mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Es gibt keine, also so absolute Top-Top-Level in hohen Rangordnungen mit viel Ablöse oder sowas, selbst mit 20 oder 30 Millionen, die gibt es einfach nicht mehr, ohne dass es Tage davor drüber geredet wird.
Ihr könnt ja zu einer Berateragentur wechseln mit hochqualitativen KI-generierten Wolkenkratzerbildern.
Ja.
Ich fand das übrigens, weil ihr hattet ja in der letzten Folge drüber gesprochen. Nee, die hatten in der letzten Folge drüber gesprochen. Ich fand's jetzt nicht geil, nicht falsch verstehen. Und ich fand's auch lächerlich. Aber irgendwie fand ich's auch witzig.
Ja, voll.
Also, wir reden von Noah Adubulu, für die, die es nicht mitbekommen haben. Aber er hat einen schönen neuen Berater mit. Sie haben es ein bisschen größer aufgezogen. So. Ja, andere Gerüchte, glaube ich, braucht man jetzt gar nicht groß besprechen. Ich habe hier Dragojevic von Transfermarkt.de mal mit draufgeschrieben, weil Freiburg und Dortmund anscheinend dran sind. Und ich habe einfach, du hast den Gag, glaube ich, gemacht. Ich habe Martel mit draufgeschrieben, weil er ja befangen war und deswegen nicht in der Startelf stand.
So nämlich.
Gegen den SC. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, so viel ist nicht passiert. Man hat eine gute Transferperiode im Sommer gehabt. Darüber werden wir in dieser Folge, glaube ich, sehr oft sprechen. Und hat seine Hausaufgaben gemacht. Und jetzt freuen wir uns auf drei Wettbewerbe in der Rückrunde quasi. So, dann übergebe ich kurz an dich, glaube ich.
Ja. Mittwoch ist der 28. Januar, der alljährliche Holocaust-Gedenktag. Es gab wieder einen Banner von der aktiven Szene vom Spiel gegen Köln, diesmal nicht mit Anpfiff wie sonst, sondern war so eine halbe Stunde vor Anpfiff, glaube ich, war ein Interview bei Stefan Meyer mit dem Leiter des NS-Dokumentationszentrums in Freiburg und mit den Fanbeauftragten von Freiburg und Köln. Liebe Grüße dabei an Tillmann. Ich glaube, Tillmann ist auch Podcast-Hörer, zumindest meine ich das von Twitter so zu erinnern. Falls du es hörst, du hast sehr gut gemacht am Mikrofon. Du sahst nicht ansatzweise so nervös aus, wie ich damals war. Genau, aber es gab das Banner, das ich jetzt gerade raussuche mit dem Text, die Vergangenheit zeigt, Sport ist politisch, nie wieder heißt gemeinsam gegen rechts. Dem können wir uns wie jedes Jahr an der Stelle nur komplett anschließen.
Banner. Gut, dass sie es machen. Banner. Und auch, ich finde es ja, bin ja ein bisschen weiter weg, sowohl örtlich als auch Fanszene technisch und finde es gut, dass sie sich da so absprechen und das dann timen und so, das gefällt mir schon sehr gut.
Voll. Ja, ich meine, das große Thema in dem Zusammenhang ist, dass es dieses Jahr sich so aktuell anfühlt wie nie, auch wenn man sagt es irgendwie gerade aktuell jedes Jahr, weil rechte Stimmen immer lauter werden, rechte Parteien immer mehr Stimmen bekommen, aber gerade sieht man in den USA ganz gut, was dann tatsächlich passiert, wenn man einer faschistischen Regierung einfach so an, die einfach machen das, was sie möchte. Und dann werden halt Menschen auf der Straße ohne Grund festgenommen, erschossen. Und das ist halt der Anfang so. Ich weiß gar nicht, ich habe eine Meinung dazu, aber du hast vorhin jetzt gesagt, du hast diese Diskussion rund um die WM26 und Positionierung und so gar nicht so mitbekommen.
Die habe ich nicht mitbekommen, nee.
Also
der Vergleich zu den aktuellen Geschehnissen in den USA liegt halt auf der Hand, aber die Kimmich-Debatte habe ich jetzt nicht mitbekommen, ja.
Also es ging halt darum, dass Joshua Kimmich in einem Interview gesagt hat, dass er sich nicht in der Aufgabe sieht, sich da politisch zu äußern als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Und das gab relativ viel Kritik. Und ich würde, obwohl ich mir natürlich wünschen würde, dass er das tut, ihn tatsächlich ein bisschen in Schutz nehmen, und habe da manche der Kritik ein bisschen zu, also die hat mich ein bisschen gestört, weil ich kann ihn halt voll verstehen. Also man hat das als Mannschaft gemacht in Katar 22 und man wurde einfach komplett im Regen stehen gelassen. Der Verband hat sich voll auf die öffentliche Meinung draufgestürzt mit, ja, man hat ja politischer Meinung zu viel Raum gelassen und deswegen war die Mannschaft dann sportlich nicht mehr so gut. Und das war so ein unfassbar peinliches und feiges Vorgehen vom ganzen DFB. Und die Leute, die vom DFB als Funktionäre gewählt sind, die haben nicht so arg viel Aufgaben. Also klar, die müssen irgendwie diesen Verband leiten, aber eine der Kernaufgaben im öffentlichen Bild ist es, die Werte des Verbands zu vertreten und auch politische Einflussnahme zu nehmen und sich da dann wieder wegzuducken und dann als Neuendorf immer zu sagen, ja, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt und wir denken gar nicht darüber nach. Und die wären diejenigen, die die Aufgabe haben, sich da politisch zu äußern und da dann Kimmich so in die Verantwortung zu nehmen und Sportlern zu sagen, ja, jetzt stellt beim zweiten Turnier in Folge in eurer Karriere, man hat meistens auch nicht so viele Weltmeisterschaften in seiner Karriere, wieder alles hinten unter. Das würde ich im Vakuum irgendwie verstehen, aber nicht, wenn sie wieder die Einzigen sind, die was machen.
Aber haben sie eine Positionierung gewollt oder einen Boykott?
Schon eine Positionierung einfach. Okay. Oder halt wieder eine deutliche Kritik. Und natürlich wäre die angemessen. Wir alle sollten kritisieren, was gerade in den USA passiert.
Klar.
Aber ich finde es irgendwie komisch, dass sich die Kritik so auf ihm ablädt. Obwohl es da, ich sehe jetzt schon den Handshake von Bernd Neuendorf mit JD Vance so auf der Tribüne beim ersten deutschen Spiel oder so. Es werden sich alle wegducken.
Irgendwie fühlt sich halt die ganzen Geschehnisse in den USA, auch mit der medialen Berichterstattung und was man so mitbekommt, es fühlt sich halt irgendwie näher an als Katar und Saudi-Arabien und so. Ohne dass das eine jetzt besser wäre als das andere oder so. Aber ich glaube, daher kommt, also ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich bin gespannt, ob die WM überhaupt stattfindet in einem halben Jahr, aber mal gucken.
Ja, ich glaube, in einem halben Jahr, das wird, also ich weiß jetzt auch gar nicht, ob wir immer, wahrscheinlich ist es inzwischen so weit gediehen, dass es okay ist, diesen großen Vergleich aufzumachen, aber während Olympia 36 in Berlin war auch alles ruhig. Da wurden auch keine Juden auf der Straße verhaftet, sondern da hat man dann für einen Monat der Welt gezeigt, was für ein tolles, weltoffenes Land Deutschland ist, um danach halt wieder weiterzumachen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ICE dann während der WM irgendwie Touristen erschießt, weil da möchte man ja, es ist ja viel Sportswashing, das macht die USA auch.
Ja, ja, da hast du den Bogen jetzt gut zurückgeschlagen zum Banner quasi, ja. Weil das, glaube ich, ist lobenswert, dass sie das in Freiburg so thematisieren und auch dem ganzen Raum geben. Ja, und unsere Meinung hier kennt, glaube ich, jeder. So, wie schlagen wir jetzt den Bogen zurück zum Köln-Spiel?
Boah, ich weiß gar nicht.
Schwierig,
vielleicht,
ne?
Vielleicht braucht es keinen Bogen. Vielleicht ja. Sprechen wir jetzt einfach
über den
FC Köln.
Ja. Der erste FC Köln hat, wir haben die am Spieltag davor gespielt, ich habe es offen, 2-1 gegen Mainz gewonnen. Das war der erste Sieg nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spielen in der Liga ohne Sieg. Guter Saisonstart und dann ein bisschen nachgelassen. Zum Saisonstart so gut gepunktet, dass man das Gefühl hatte, sie haben ein bisschen Abstand zu den Abstiegsrängen. Und ich saß gestern mit meinem Köln-Fan-Kumpel, Trainerkollegen zusammen und der glaubt schon noch, dass die nicht aus dem Rennen draußen sind, sondern da schon noch reinrutschen können. Wobei ich jetzt sagen würde, nach dem Spiel, was ja doch auf Augenhöhe war, sind sie jetzt nicht meine unter den Top-Abstiegskandidaten. Und ein bisschen Punktepolster haben sie ja noch.
Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass Köln absteigt. Die sind einfach wirklich, also sie sind voll solide. Also die waren Anfang der Saison, als sie fit waren, waren die eher im Kurs Europa, als wirklich um Klassenerhalt mitzuspielen. Die sind halt insane verletzt defensiv. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt mal zwei Spiele in Folge eine gleiche Dreierkette gespielt haben. Das ist schon, das ist für einen Aufsteiger schon ein großes Faustpfand, auch wenn die natürlich, es sind kein normaler Aufsteiger, wissen wir beide, von finanziellen Möglichkeiten her. Normaler Aufsteiger kann sich nicht in einem Sommer Johannesson für 7 Millionen, Ache für 5 Millionen und dann noch Kaminski leihen und irgendwie die halbe Defensive neu kaufen und so. Das ist schon, das ist halt einfach ordentlich was dahinter, aber die machen auch echt gute Arbeit. Also ich finde, ich mag Kwasniok, wie gesagt, menschlich nicht, aber Kwasniok Fußball zu gucken ist schon sehr, sehr oft sehr fun. Er hat echt gute Anpassungen auf Gegner und so.
Okay, mir war das nicht so bewusst, aber defensiv wird da viel rotiert aufgrund von Ausfällen. Ich krieg nur immer mit, weil ich Sebulonsen auf Kickbase habe und der immer irgendwas zwischen rechter Schiene, rechtem Verteidiger und Innenverteidiger spielt. Aber okay, dann rotieren sie defensiv auf jeden Fall aufgrund auch von Ausfällen und offensiv rotieren sie ja aufgrund von unterschiedlichen Ideen auch.
Ja, genau. Aber defensiv fehlen aktuell verletzt Heinz, Hübers, Özkacar und Schmid, also und Vandenberg. Die ersten 5 Innenverteidiger sind gerade alle verletzt.
Okay.
Das ist schon sehr viel.
Und sie haben keinen Bruno Ogbus in der Hinterhand.
Nee, wenn wir 5 verletzte Innenverteidiger hätten, dann hätten wir ja auch keinen Bruno Ogbus
mehr. Das stimmt. Dann wäre die Zeit von Chico. Naja, ja, was machen wir mit dem, also jetzt war, glaube ich, Elmala unter der Woche krank und angeschlagen. Das Thema ist ja trotzdem, wird heiß diskutiert, dass er so oft von der Bank kommt. Ich finde das, glaube ich, eher, das würde ich Kwasniok eher positiv und mutig ihm andichten, dass er sich das traut, wobei in Köln ist ja kein ruhiges mediales Umfeld, aber ich hätte jetzt gesagt, anderweitig wäre es irgendwie lauter darum geworden, aber da zieht er seine Ideen durch, ne?
Ich finde, das ist eine völlige Quatschdiskussion, um ehrlich zu sein.
Ja.
Das ist, also, es ist vor allen Dingen eigentlich auch, gerade als Fan beschäftigst du dich so extrem mit deiner Mannschaft. Und Köln hatte so viele Spiele, wo er mal das Spiel entschieden hat, dass er von der Bank gekommen ist und echt auch einige Spiele, wo er gestartet hatte und gar keinen Impact hatte, dann, also ich weiß nicht, wie kannst du dich so sehr dran aufhängen, ob jetzt jemand startet oder nicht, wenn er dann trotzdem in der zweiten Halbzeit halt zum Spiel entscheiden kann, also darum muss es doch für dich gehen.
Ja, er ist jetzt nicht im Alter von Nils Petersen, er ist halt schon noch
die Ja, aber gerade deshalb, ne, also er ist 19, muss auch körperlich noch ankommen in der Bundesliga, ist wirklich, wirklich mies gegen den Ball, muss man, klar, das sehen viele Fans in der Breite dann oft nicht so, aber es ist schon wirklich krass, deswegen, also ich kann es verstehen, er wird in Freiburg auch nicht arg viel mehr starten.
So Kevin Schade-Style.
Ja, voll.
Ja. Ja, auf jeden Fall spielen dann, also Bülter nenne ich, habe ich übrigens gestern die ganze Zeit den Höhler von Freiburg genannt. Das stimmt nicht ganz, weil sie ein bisschen anderes Profil trotzdem haben, aber es passt halt so mit Arbeiter gegen den Ball, machen das Beste aus ihren Möglichkeiten, um die 30 rum, schon ewig dabei. Aber ja, ansonsten habe ich zu wenig Köln gesehen, also Standardanfälligkeit muss man, glaube ich, besprechen.
Ja.
Wurden auch vom Kommentator dauernd erwähnt und gab auch Strecken, wo die nicht so gut verteidigt haben. Aber eigentlich kollektiv gut und gegen den Ball gut und versuchen schnell in die Spitze umzuschalten. Ich glaube das.
Man muss sagen, Kwasniok hat auf jeden Fall probiert, das Gleiche nochmal zu machen, was im Hinspiel gut funktioniert hat, weil Köln spielt eigentlich nie Viererkette, spielen immer Dreierkette. Mhm. Und jetzt wie im Hinspiel wieder 4-4-2 gespielt, Flügel konsequent dann noch mit einem aus dem Zentrum überladen und dann immer versucht, auf dem Flügel 3 gegen 2 auszuzocken und dann noch einen Ball fern, jemanden ganz, ganz breit zu haben, um mit einer Verlagerung zu finden. Das war in der Anfangsphase so auffällig, dass ich fast verwundert darüber war, dass das in den ersten 10 Minuten noch teilweise funktioniert hatte, wo ich dachte, Alter, ihr habt das im Hinspiel gesehen und ihr wurdet davon voll auseinandergenommen. Warum habt ihr da keine Lösung für? Und dann hatte man nach 10 Minuten aber eine Lösung für. Aber ja, kann ich auch irgendwie verstehen, wenn du im Hinspiel so dominant mit einer Taktik bist, dann probierst du zumindest am Anfang, ob das wieder funktioniert.
Ich finde, also Vorgriff, bevor wir über den SC reden, aber die ersten 5 bis 10 Minuten gingen schon klar in Köln.
Das war wirklich deutlich, ja.
Ja. Der SC mit seiner Aufstellung, Rosenfelder zurück in der Innenverteidigung mit Ginter. Viele Neuzugänge in der Startelf. Philipp Treu auf links, nicht Christian Günther, Derek Scherhan fängt auf links an, nicht Vincenzo Grifo. Matanovic fängt vorne drin an, der ja gerade einen Lauf hat. Und ja, Mansambi halt auf der Bank. Würde ich jetzt einfach nur auf Rotation schieben und nicht auf irgendwelche wilden Gerüchte, die du vorhin in den Raum geworfen hast.
Ich hatte mehr Angst, als dass ich wirklich dran geglaubt habe.
Ja. Aber genau, dass man ihn dann gar nicht bringt, Finde ich aber dann, also das Spiel war okay, klar, Mansambi ist wahrscheinlich der Talentiertere als Chico Höfler, aber ich finde es okay und man weiß es ja auch nicht. Vielleicht hat er müde Beine, vielleicht spielt er gegen Lille von Anfang an.
Ich fand es halt auch tatsächlich, ich glaube, er kommt wahrscheinlich, wenn man nicht diesen notgedrungenen Kübler-Wechsel machen muss. Aber so fand ich dann kommt er wahrscheinlich irgendwann für Yuito oder so. Aber ich fand dann in der Situation, die Wechsel, die du machen musst, das waren halt alle irgendwie logisch und da hätte Mansambi überall nicht besser ins Profil gepasst.
Ja.
Oder er war leicht angeschlagen, weißt du einfach nicht. Klar.
Auf jeden Fall trotzdem lustig gewesen, dass sowohl Elmale als auch Mansambi, wo wir drum wetten, welcher für mehr Geld im Sommer gehen wird, beide auf der Bank waren, aber wir haben uns dann auf die 60. Minute gefreut und da hatten auch beide keinen Impact, also gut.
Findest du es jetzt vielleicht im Vorgriff, dann brauchen wir es bei der Verletzung nicht besprechen. Ja. Ich finde es irgendwie gerade krass, dass Kübi irgendwie alles durchspielt. Und er ist jetzt auch nicht mehr der unfassbar Jüngste. Also klar, er hat jetzt, stimmt, hat Tel Aviv nicht gespielt, ne? Ja, vergiss es. Irgendwie hatte ich Kübler jetzt irgendwie auf dem Schirm, dass er irgendwie jedes Spiel macht, aber hat jetzt unter der Woche mal Pause gekriegt, ne?
Ja, also ich muss jetzt kurz gucken, in welcher Minute das war, aber wann war seine?
53.
Also die Abwehraktion war schon richtig, richtig nice.
Ja.
Grätscht er ihn noch ab im Strafraum und schmeißt sich dazwischen. Ja, über Kübi lasse ich nichts kommen, aber auch da wird langsam der Umbruch eingeleitet und Treu hat es echt gut gemacht in diesem Spiel auf beiden Seiten.
Ich bin halt mal echt gespannt. Ich finde, ich kann mir vorstellen, dass man sich Treu auf rechts aktuell nicht so traut, weil man dann eigentlich nur Makengo links spielen könnte gegen einen normalen Gegner, weil du irgendjemanden brauchst, der auf der anderen Seite so ein bisschen absichern kann und sonst sind halt beide Seiten sehr offensiv. Und frag mich, wie das so Richtung Zukunft klappen soll, weil Treu Yilmaz ist auch unfassbar aggressiv, so, wenn du das spielen möchtest. Und Treu Günther ist halt auch krass aggressiv. Deswegen verstehe ich, dass Kübi halt immer dann rechts spielt und du dann eher Treu nach links ziehst.
Ja.
Ja, gegen Tel Aviv war es egal wahrscheinlich. Aber,
ja. Ja, wie gesagt, ich war bei der Aufnahme nicht dabei, aber ich fand, Günther und Scherhan sind nicht das beste Duo vom Profil, aber ich finde das gegen Tel Aviv voll in Ordnung, das auszutesten und zu probieren, weil es wird auch, vielleicht ist man mal notgedrungen in der Situation, das zu machen und dann haben sie mal miteinander gespielt und dann kann man auf den Lehren dieses Spiels aufbauen.
Voll.
Finde ich voll in Ordnung. Genau. Ansonsten, ich finde es spannend, dass Spieler wie Makengo und Jung gar nicht im Kader sind. Also spricht natürlich auch für den Fitnesszustand der Mannschaft im Gegensatz zu den Kölnern und für die Breite im Kader. Betont natürlich der gut erzogene Julian Schuster dann direkt im Interview nach dem Spiel, dass Trainer nicht fair sein können und dass das harte Entscheidungen sind. Aber,
es ist auch allgemein, ne? Man hatte jetzt ein echt krass hohes Pensum und man hatte an Verletzungen, es kommt einem so viel vor, weil es sich jetzt so ein bisschen auf die Innenverteidigung konzentriert hatte, aber man hatte Lienhardt und Rosenfelder so richtig als Verletzungen und man hatte diese Dingschi-Sache, die sich relativ lang gezogen hat und Irie Malaria und ein paar Kleinigkeiten von Osterhage und sonst geht dieser Kader richtig gesund durch. Das ist schon sehr beeindruckend für die hohe Belastung, die dann doch auch einige Spieler gehen.
Absolut.
Und spricht auch dafür, dass man ganz gut rotiert. Also es haben jetzt wenige so richtig viele Minuten, aber macht Spaß, so einen breiten Kader zu haben.
Bei den Temperaturen auch noch und so, also schon gut. Also es gab dann irgendwann im Spiel so einen Schnitt auf die Bank, wo Grifo, Günther und Höhler nebeneinander saßen. Das sind dann über 1000 Spiele für den SC Freiburg oder so. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, wenn man das Bild mit Matanovic, Scherhand und Treu vergleicht. Sehr süß, ne? Umbruch eingeleitet.
Voll.
So, dann lass uns ins Spiel. Wir haben schon gesagt, die Anfangsminuten gingen an Köln. Das hat mich ehrlich gesagt, also wir hatten jetzt ein paar Mal dieses Thema, sowohl Anfangsminuten als auch nach der Pause. Meine These war ja, du hattest das auch nochmal angesprochen, dass ich das Gefühl habe, die Mannschaft muss in so einen Rhythmus, in so einen Flow kommen. Und ich würde jetzt ihr kein Motivationseinstellungsproblem per se attestieren, weil dafür ist diese Mannschaft einfach viel zu gefestigt. Aber irgendwie ist es trotzdem bemerkenswert, dass man oft nicht so gut reinkommt. Ist das überhaupt so am Anfang der Spiele? Also nach der Halbzeit ist es auf jeden Fall zu erwähnen.
Es müsste auch Anfang des Spiels so sein. Also man lag jetzt einfach in 13 von 19 Bundesligaspielen zurück.
Das ist so krass.
Das ist auch teilweise nach der Halbzeit passiert, aber es ist auch teilweise früh in der ersten Halbzeit passiert. 15 Punkte dafür nach Rückstand, das ist auch sehr krass, aber es ist schon ein bisschen merkwürdig auch. Also wenn du irgendwie eine Saison hättest, wo du einen schlechteren Trend erwischt und dann nicht noch immer so diesen, also ich meine, dieses Spiel war ja natürlich perfekt, wie du drauf reagierst, aber kannst du auch dann einfach mal, viele Rückstände können auch einfach für eine scheiß Saison sorgen. Und was ich so merkwürdig finde, das ist Anfang der ersten Halbzeit und Anfang der zweiten Halbzeit, ich bin allgemein diese Saison, finde ich Osterhage nicht so gut wie letztes Jahr. Aber man hatte wieder so Anfang der Halbzeiten so ewig lange Phasen, wo man auch jeden zweiten Ball verloren hat. Mhm. Und das war irgendwie Elgestein, Osterhage, das war das, worauf du dich letztes Jahr verlassen konntest. Du hast spielerisch ein bisschen was verloren, aber da warst du einfach krass dominant und das ist gerade irgendwie nicht mehr so da. Ja. Köln war extrem gut im Zentrum, dann immer wieder an den Ball zu kommen und dann auf den Flügel und so, gerade die ersten 10 Minuten war krass.
Wobei natürlich so wie beim 1:1, da Eggestein sich zwei zweite Bälle holt und so. Also es ist kein Spiel über 90 Minuten, aber über Phasen verliert man auf jeden Fall das Mittelfeld.
Ich finde auch viel mehr nach hinten so. Also nicht nach vorne. Also so im Richtung Offensivdrittel finde ich es immer noch okay. Da ist Eggestein diese Saison auch richtig krass, aber so im Raum zwischen Sechsern und Innenverteidiger ist ganz oft ein relativ großes Loch.
Ja, könnte man jetzt überlegen, ob das mit Linhard Ginter genauso ist und ob vielleicht IV-Schaden da auch Auswirkungen haben. Hm. Wir werden es beobachten. Rosenfelder hatte keine gute Anfangsphase. Ich finde, jetzt mal unabhängig von dem Eigentor, worauf wir gleich zu sprechen kommen, gab es kurz davor noch so einen Rückpass auf Ginter, der ungenau kam und Ginter auch nicht perfekt reagiert. Auf jeden Fall schnappt sich den dann Bülter und macht dann einen Fernschuss draus und so, also ist keine große Chance draus entstanden. Aber ja, Rosenfelder hatte keine gute Anfangsphase, muss man schon betonen. Und ja, ansonsten ist ja trotz gefühlter guter Kölner Anfangsphase nicht viel passiert. Und auch beim Gegentor muss nicht so viel passieren. Man könnte darüber diskutieren, ob im Vorfeld davor, es wurde nie gezeigt mit Kübler gegen Bülter im 16er, also im Vorfeld der Aktion, wo dann Meiner auch sehr ohne Gegenwehr durchspazieren kann und dann die Flanke reinschlagen kann, die Rosenfelder klären möchte. Am ersten Pfosten keine gute Flanke, dann Rosenfelder ganz blank vorm Mann, gut positioniert. Und er rutscht ihm einfach so über die Innenseite vom Fuß schön unhaltbar ins kurze Eck. Kann kein Stürmer besser machen. Aber ja, die Elfmetersituation wurde... Ich habe keine Wiederholung nirgendwo gesehen.
Ich habe es nur im Stadion gesehen und ich dachte, also ich war überzeugt davon. Ich habe jeden Moment auf den Pfiff gewartet und dann war der bei dem eigenen Tor und dachte ich so, okay, jetzt gibt er wohl nicht mehr.
Hätten sie sich wahrscheinlich angeschaut, wenn es kein Tor gewesen wäre.
Ja.
Schon auch ungestüm von Kübler.
Ja.
Da genau am 16er Eck, da ist nicht so viel Gefahr. Aber ja, ist jetzt auch müßig drüber zu diskutieren.
Voll, es ist halt in der Entstehung ein bisschen nervig, dass man, das zieht sich, finde ich, auch ein bisschen durch, auch Anfang der zweiten Halbzeit. Ist jetzt auch gar nicht der riesige Vorwurf, auch an Rosenfelder, der hat da einfach die Physis vielleicht nicht unbedingt, der hat dann dafür sehr andere Stärken, hat dafür auch sehr viele Sachen dann mit den Stärken gut gelöst, aber wenn es so körperliche Duelle gab gegen Ach und Bülter, sahen sowohl Ginter als auch er oft nicht so toll aus. Das haben die beiden schon sehr, sehr gut gemacht, so als Wandstürmer und dann Köln mit Wucht nachrücken lassen und so. Das
ja, Ache Unruheherd. Ein guter Stürmer.
Voll.
Ich achte natürlich dann da direkt drauf, wie reagieren die Mitspieler. Ich fand's sehr cool. Also, die haben sich schon noch aufgeregt und man hat natürlich in den Gesichtern gesehen, oh, das kann nicht wahr sein. Aber auch ein Atubolu und ich glaube, Treu war es genau. Gehen trotzdem direkt zu ihm hin und sagen, alles gut, weiter geht's.
Und man muss ehrlich sagen, das Team hat sich schon davor sehr aufgeregt. Also in den Situationen davor, Eggestein war schon sehr pissig über Defensivverhalten, weil man muss ja ehrlich sagen, klar, Köln hat jetzt nicht die riesige Abschlusschance so, aber Meiner hat die eigentlich, die in der zweiten Minute, die ist relativ gut, er schießt nur einfach sehr schlecht. Und Köln ist dann beim 1-0, sie sind, glaube ich, zum fünften Mal in Strafraumnähe so, innerhalb von 10 Minuten und dann erhöhst du halt das Risiko, ein Gegentor zu kriegen.
Stimmt, bei der Meiner Chance ist übrigens auch Kübler nicht gut im Verteidigen, rutscht so halb weg, aber kriegt den Ball nicht weggespitzelt.
Ja.
Also wenn ich über Rosenfelder sage, hatte keine gute Anfangsphase, hatte die Kübler definitiv auch nicht. Genau. Und sind schon zwei von der Viererkette und dann wird es natürlich instabil.
Ja.
Das ist schon bemerkt. Also das muss man auf jeden Fall betonen. Was der SC sehr gut kann, ist auf Rückstände reagieren. Das hast du gerade schon erwähnt. Dass man es so schnell macht, hat meinen Kölner Kollegen gar nicht gefreut, weil man wünscht sich natürlich ein bisschen, dass man daraus Sicherheit schöpft. Und im Rasenfunk wurde es, glaube ich, sehr gut erwähnt, dass es oft eine gefährliche Phase ist, wenn eine Mannschaft ein 1-0 kassiert, dass sie dann noch ein 2-0 kassiert, weil sie sich ja gerade noch aufregt. Das kann der SC sehr gut. Also ich habe auch das Gefühl, das ist eine Stärke, die hat man über die letzten Jahre gelernt. Also ich glaube,
bei Top-Teams passiert es noch ab und zu. So auswärts in Dortmund oder jetzt diesmal in Leipzig oder in Augsburg.
Okay. These widerlegt. Generell habe ich aber das Gefühl,
ja, aber schon recht,
der SC lässt sich nicht hängen und zieht sein Ding durch, auch nach Rückstand und hat irgendwie ein Selbstverständnis entwickelt. Man kann da noch was reißen. So ist es ja auf jeden Fall.
Bevor wir jetzt gleich Juri Tulum, auch voll zurecht.
Ja.
Hast du eine Erinnerung, wann hatten wir überhaupt schon mal einen Spieler, der wie Derry Sherrand ist? Also der so eine, also vom Flügel kommt oder eigentlich auch, ich kann mich auch an keinen Stürmer erinnern, der so eine Geradlinigkeit hat, gerne die Tiefe attackiert und dann auch noch abschussstark ist, weil Kevin Schade war es noch nicht, als er bei uns war.
Nee. Gute Frage. Hättest du mir vor der Folge geben müssen, dann hätte ich mal drüber nachdenken. Mir fällt jetzt ganz sporadisch niemand ein.
Das ist echt krass. Ich liebe das Element, das er reinbringt. Das ist richtig cool.
Ja, also, Derry Sherrand. Wie viele Pässe hat er gespielt?
4. Das ist 4 erfolgreiche. Das ist scheißegal. Er hat ein Tor gemacht.
Es ist, also die Statistik ist, die Pass-Heatmap ist absolut verrückt. Ich finde das total erfrischend und ich kann mich in eine gegnerische Mannschaft hineinversetzen, die einen Spieler hat, der jedes Mal ins Dribbling geht, wie nervig das sein muss, als in dem Fall als Castro Montes, aber generell einfach als auch als Gegner, weil irgendwann kommt er halt mal durch und dann brennt's. Und in der Szene da auch direkt in die Tiefe zu schalten und ja auch gar nicht, der ist ja auch voll zentrumorientiert in der in der ganzen Situation.
Ja.
Der hängt ja nicht irgendwie am linken Flügel rum oder so. Und das ist schon sehr gut, dass sie da den Raum überladen und versuchen, dann Tor zu machen.
Ich muss jetzt kurz fragen, ich lasse dich immer noch nicht über Jutor reden, darfst gleich.
Ja, ist gut.
Hast du Hertha-Freunde, die so über Sherrand und Entwicklung in Freiburg reden?
Ja, die hatten, also die meisten Herthaner haben gesagt, der wird bei euch nichts reißen und haben den ja schlecht gemacht.
Ja, eben.
Und wahrscheinlich haben die genauso wie Fußballfans, die jetzt auf Sherrand blicken und sagen, der geht immer ins Dribbling und ist voll der Ego-Zocker. Das wird er dort auch gemacht haben. Er hat aber auch dort übrigens schöne Tore geschossen und immer wieder das aufblitzen lassen. Ist das totale Kontraelement zu Grifo.
Ja.
Also unterschiedlicher geht's halt nicht. Und das macht's ja auch unberechenbar.
Und es halt. Er ist halt bei uns halt sogar, weil man das Element halt gar nicht im Kader hat. Also man hat dann Aufbauelemente in dem Fall jetzt über Beste auf dem Feld, man hat Treu auf dem Feld und so. Und Hertha hatte er eigentlich, die hatten halt ihn nur in Rese und Besser so. Und dann war irgendwie Sherrand mit drauf und dann gar keine Struktur offensiv und so. Also ich finde es einfach, ich finde es sehr gut, dass er hier ist. Jetzt, wie geil ist die Vorarbeit von Juito?
Also ich überlege gerade immer noch, welcher Spieler mir einfällt, der ihm ähnelt. Juito hat so ähnliche Ansätze, aber ist dafür noch technisch und hat noch Übersicht. Also er ist quasi dann auch wiederum das. Also ich meinte nur dieses Tiefenläufe und guter Abschluss.
Karim Matmur.
Ja, vielleicht. Andere Zeiten. Also ich fange mit Eggestein an. Der ist nicht ähnlicher Spieler übrigens, aber der fängt an, guter Kopfball gegen zwei Leute, der Ball kommt wieder zurück, dann gut durchgesetzt und spielt den Ball auf Juito. Was Juito da macht, ist ein absoluter Traum. Also der nimmt ihn mit einem Fuß an, macht einen Übersteiger, dreht sich in der gleichen Richtung, macht eine Körpertäuschung und steckt dann den Pass durch. Das ist innerhalb von 1,5 Sekunden einfach Weltklasse. Und der Pass in die Lücke ist tatsächlich nicht so schwer, wenn der Stürmer den Laufweg macht. Aber die Aktion ist unfassbar schwer, weil das einfach Körperbeherrschung, Übersicht, Dynamik, alles beinhaltet. Und das, Juito hat mehr Potenzial als Doan und mittlerweile glaube ich wirklich dran.
Ich schwöre, alles, was an Transfers in den letzten Jahren passiert ist, selbst das verlorene Pokalfinale oder so, ist mir alles egal, weil es dazu geführt hat, dass Juito Suzuki bei Freiburg spielt. Es macht so Spaß in einem Stadion, also total. Im Stadion nochmal mehr, weil man so sieht, was er alles anbietet, wie oft er eigentlich irgendwo in Halbräumen frei ist. Und dann Ginter wird auch, finde ich, von Spiel zu Spiel mutiger, diese Bälle einfach flach durchs Zentrum zu spielen auf ihn, weil der Rest der Mannschaft einfach gelernt hat, okay, meistens passiert halt einfach was Cooles draus.
Und der macht meine Mansambi-Abgangssorge ein bisschen softer.
Voll.
Weil man halt mit ihm einen Kreativspieler hat, der so Spaß macht. Scherhand, guter Laufweg. Der Lupfer ist nicht so einfach. Auch wenn ich so oft gesagt habe, dass ein Lupfer einfach ist. Da habe ich über Jeong geredet damals. Aber macht er gut. Schwierig für einen Torwart. Ich glaube, er war noch irgendwie abgefälscht. Das habe ich
auch der Verspieler rutscht noch so leicht rein, aber ich glaube, es ist egal. Ich glaube, der geht so oder so rein.
Das glaube ich auch. Und ja, cool für Scherhand. Also, der ist von der Erwartung für 2 Millionen von Hertha, dann hat er alles schon, konnte man nicht viel falsch machen, aber dass der SC das Potenzial erkennt und das versucht und ihn als Rollenspieler nimmt und dann so einsteckt. Respekt an Schuster und Co. auf jeden Fall. Aber ja, also nochmal kurz ein abschließender Punkt zu dem Thema. Ich wünsche mir auch, dass Scherhand in der ein oder anderen Situation den Kopf hochnimmt und einen Mitspieler mitnimmt. Also man kann das ja ausbalancieren und muss nicht immer mit dem Kopf durch die Wand. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Ansage ist, mach den wahnsinnig und geh ins Dribbling und versuch's. Und dann müssen die anderen halt wissen, dass es sehr gut sein kann, dass er da den Ball verliert und dann da kompakt den Ball wieder zurückgewinnen. Ja, das waren die Scherhand-Kommentare. Ja, ansonsten schnell 1-1, Stimmung gut im Stadion und ich war dann so, ach, so ein schneller Ausgleich. Also jetzt nach dem 1-1 ist der Vibe doch besser, als wenn beide Tore nicht gefallen wären und als wenn es 0-0 gestanden wäre.
Fußball ist dann auch manchmal so ein ganz, ganz komischer Sport, weil wirklich, eigentlich ist ja gar nichts passiert. Es steht genau gleich wie vorm 1-0 und trotzdem kippt das Spiel einfach komplett. Also diese Kontrolle, die Köln in den ersten 10 Minuten hatte, ist weg. Freiburg hat plötzlich Ruhe am Ball. Köln hat ja von Anfang an probiert, relativ viel zu stressen. Und Freiburg findet relativ viel dann auch die Möglichkeiten, die man selber hat mit Ball. Bin richtig traurig, dass das in der 20. Minute kein Tor wurde, weil dieser Ginterpass auf Kübler einfach so traumhaft schön ist. Den Chip dann hinter die Kette. Den Kübler eigentlich auch perfekt aus der Luft reinbringt und Matanovic ist wir werden gleich nochmal über Matanovic sprechen. Aber ich glaube, das ist jetzt die 4. oder 5. Aktion, wo Matanovic so eine scharfe Flanke knapp verpasst. Und man könnte jetzt auch sagen, er könnte auch mal einen Schritt schneller sein, aber dass er immer vor dem Verteidiger ist, das finde ich eher Qualität und wird dann auch mal einen so reindrücken.
Ja. Also Höhler hat auch so eine Situation. Sprechen jetzt kurz rum, aber deutlich seltener. Ich bin da bei Kübler. Diese Volley-Abnahme mit der Innenseite direkt scharf in den Fünfer ist sehr cool. Erinnerst du dich an die Caligiuri-Szene, die ich meinte, irgendwann vor 15 Jahren auf links außen im Dreisamstadion nimmt er irgendeinen Ball Volley als Flanke, die reingeht?
Ja, Karim GD macht den in der Mitte.
Okay.
Das war.
Wer sonst?
Witzigerweise gegen Köln übrigens, wenn die Erinnerung. Das war die erste Streichrückrunde, glaube ich, wo man dann kurz vor Schluss dieses 4-1, wo Sebastian Freis auch trifft und so.
Siehst du? Wenn es einer weiß, dann.
Weißt du nicht, leider. Ja. Ich weiß gar nicht, wo das in meinem Kopf eigentlich Platz hat. Ich habe auch einen normalen Job, Leute.
Fußballspieler und 150 Pokémon, ich sag's immer wieder. Fest verankert. Ja, und genau. Das war eine sehr, sehr coole Aktion, diese Ginterbälle raus und diese Chubbälle. Das macht er auch wirklich immer besser, da gebe ich dir recht. Es gab mal, ich wollte eine etwas schwächere Aktion von Treu erwähnen, weil wir, glaube ich, Treu sehr viel loben werden noch. Aber es gab so einen Einwurf von Köln auf der rechten Seite, da sind die sehr leicht durchgekommen und da hat sich Treu im Zweikampf nicht so gut angestellt. Da konnte dann Castro Montes von rechts reinflanken und Meiner, der auch eine gute Anfangsphase hatte übrigens, Meiner von Köln, aber die Abschlüsse waren halt einfach nicht gut. Da hat er nicht so viel draus gemacht am Ende.
Voll.
Ja. Wollen wir zum Tor schon, oder wie?
Also ich will noch vielleicht ganz kurz bei Köln, weil ich den ersten Halbzeit richtig cool fand. Ich liebe Jakub Kaminski, ist so ein geiler Zocker und mal wieder ein bestes Beweis dafür, dass man bloß nicht nach Wolfsburg gehen sollte, wenn man irgendwie was aus sich rausholen möchte. Ist so geil, der hat einfach auch diese Saison, der hat irgendwie offensive Flügel alles gespielt, hat Stürmer gespielt, hat jetzt plötzlich gegen Bayern Doppel-8 gespielt im 3-4-3, spielt jetzt Sechser im 4-4-2, hat die zweite Halbzeit Linksverteidiger gespielt im Rückstand, das ist einfach so, und er ist überall gut einfach. Hätte ich voll gerne in Freiburg, aber Köln wird wahrscheinlich die Kaufoption ziehen im Sommer. Bin relativ sicher.
Ach, der ist geliehen von Wolfsburg?
Ja.
Okay. Wäre auch gut für Wolfsburg momentan wahrscheinlich.
Ja, voll. Aber dann wäre er halt wahrscheinlich direkt wieder scheiße.
Ja. Naja. Genau, und ansonsten, also der SC hat sich ein bisschen mehr Platzüberlegenheit geholt, aber viele Chancen kamen jetzt auch nicht bei rum. Es gab eine Flanke von Bülter auf Ache, Es ist schon Ragnar Ache, oder? Ja, genau. Der versucht, den Zlatan zu machen mit der Hacke. Und es gab eine beste Flanke. Beste ist da plötzlich links aufgetaucht. Ich weiß nicht genau, warum.
Er ist einfach, er bietet ja immer mal wieder diesen diagonalen Laufweg an. Und dann hat er den Ball nicht bekommen und dann ist er einfach links geblieben. Und haben sie da überladen. Und
macht der SC immer gut in der Offensive, wenn andere Positionen übernommen werden müssen. Das gefällt mir, dass das so ganz stabil ist.
Und ich finde, es funktioniert viel besser, wenn Beste spielt. Weil lass es nach dem 2-1 machen. Ich fand ihn nämlich wirklich gut. Und,
ja. Juito holt sich den Ball tief ab im Spielaufbau.
Das ist wieder eine Einleitung. Das habe ich auch erst bei den Highlights gecheckt, habe ich im Stadion nicht gecheckt. Das ist wieder Juito, ist das einleitet.
Ja. Hat sehr viel Platz vor sich, kann, glaube ich, 20, 30 Meter andribbeln. Das ist dann ein bisschen zu passiv von Köln. Nimmt Beste auf rechts mit, der sich ganz überraschenderweise den Ball auf seinen linken Fuß legt und macht quasi, also es sieht einfach aus, wie als ob Grifo auf der anderen Seite spielt mit links und dann bringt er diese Flanken in den Strafraum. Nur, dass da eben jetzt halt Matanovic steht und ein Matanovic, der in aufsteigender Form ist, den Ball super gut verlängert und Ginter da vorne auftaucht. Dann muss das ja nach dem Standard gewesen sein. Ginter vorne geblieben und Juito hat sich in der Rückwärtsbewegung den Ball geholt, weil er abgesichert hat wahrscheinlich.
Genau. Ja. Also im Kicker-Ticker steht auch 43. Minute, die Hausherren erzwingen einen weiteren Eckball. Deswegen müsste es eigentlich danach gewesen sein.
Was total Sinn macht und dass Ginter dann sich denkt, oh ja, ich bleib kurz vorne, könnte ja vielleicht was Spannendes passieren, ist jetzt auch keine Neuigkeit. Aber wenn er das so macht, wie er das da gemacht hat, super gut. Ist natürlich dann ein anderer Schnack, wenn da Ginter und Matanovic im Strafraum sind und nicht nur Matanovic. Und was daraus passieren kann, ist halt, dass, also man merkt schon, dass Ginter in Jugendjahren auch mal offensiver gespielt hat. So unterstreichen in der Jugend und so. Bei Zehner am Anfang. Und dann schiebt er sich davor den Verteidiger und kommt mit dem Knie als erster an den Ball und legt ihn quasi bisschen glücklich. Im Interview nach dem Spiel haben sie gesagt, ja, war natürlich so gewollt und haha. Aber alleine, dass er die Präsenz nutzt und vor dem Verteidiger am Ball ist, ist halt gut. Und Matanovic macht den dann halt, beide machen echt richtig Stürmeraktionen in der Situation.
Ja, war cool. Im Stadion dachte ich auf den ersten Blick, hinter hätte ihn geblockt auf der Linie und der wäre schon so rein, aber nach Wiederholung gucken, niemals. Deswegen wichtig, dass Ginter da stand.
Und abseits war es auch keins bei der Verlängerung.
Nee. Ja, schon. Matanovic macht echt Spaß gerade. Weil er auch, ich finde, das Lob, es passt jetzt gerade ganz gut in die Stelle, weil es nicht so richtig zu einer Aktion passt. Er ist schon auch wirklich gut darin geworden, so anspielbar zu sein, auch durch eine Gasse durch und den dann prallen zu lassen. Das funktioniert nicht immer Top-Level, also die Ablagen sind dann nicht so gut, wie wenn Juito sie kriegt. Aber sowohl er als auch Juito bieten diese Passwege einfach an und das ist dann ganz oft ein Weg, ums Mittelfeld zu überbrücken, weil man möchte ja eigentlich nicht über Eggestein Osterhage aufbauen, gerade wenn die beiden spielen. Und er ist immer so ein bisschen dreckig, das sieht man auch im Stadion ganz oft, dass er so abseits vom Ball ein bisschen schubst, ein bisschen Gegenspieler immer provoziert. Und wenn er dann dazu noch Tore macht, schon geil einfach.
erfüllt schon ein bisschen das
Biker-Klischee.
Ja, absolut. Also ich bin in Schweden aufgewachsen und größter Ibra-Fan. Ich dachte damals, als Demirovic zu uns kam, er wird genauso geil. Und der ist jetzt nicht im Standing so hoch bei den meisten. Aber ich finde das schon geil. Ich finde es so lustig, dass er in den Interviews danach dann ganz schüchtern und ganz niedlich ist schon fast. Man will ihm fast den Arm nehmen. Aber er ist der Brate auf dem Fußballplatz. Schon gut.
Voll. Und ich würde jetzt auch noch ganz kurz, weil er in der Szene einfach beteiligt ist, ich habe wieder relativ viel Kritik an Beste gelesen. Und ich fand ihn halt eigentlich wirklich wieder gut. Ich verstehe, bin auch ab und zu ein paar Szenen, wo ich mir denke, boah, eigentlich hast du jetzt schon einen Raum, um aufzutreten mit dem linken Fuß. Aber ich würde auch sagen, er hat einfach dadurch, dass er es noch lernt auf dem Flügel, ich würde ihm da einfach wirklich eine ganze Saison geben, weil er wird halt eigentlich immer mit geschlossenem Fuß angespielt. Und wenn wir im Stadion sehen, ey, spiel ihn doch einfach direkt die Linie weiter auf Kübler, das ist auch häufig hinter seinem Rücken und er müsste ihn über seinen Standfuß hinweg spielen. Das ist häufig ein schwieriger Pass. Deswegen geht er halt dann oft, weil er auf diesen geschlossenen Fuß angespielt wird, geht er dann zurück zu Ginter oder halt ins Zentrum auf Jito, wenn dieser Pass offen ist. Und Doan konnte die Linie entlang mit dem ersten Kontakt im ersten Jahr in Freiburg auch nicht. Das hat er auch gelernt. Deswegen würde ich das nicht ausschließen. Und er ist wirklich, wirklich gut für die Struktur, wenn Beste spielt. Gerade wenn man dann links noch Scheren spielen möchte, tut es extrem gut, dass man Beste rechts jemand hat, der Richtung Zentrum arbeiten kann, der da sauber ist, der dazu richtig gut gegen den Ball ist. Ich finde da ganz viel, was ich an Kritik lese, sehr, sehr unfair, weil sich das, finde ich, sehr einfach nur auf Scorer konzentriert.
Ist dir dieses Gemotze überhaupt auch so aufgefallen? Bei mir nicht.
Doch, sehr.
Ja?
Also im Stadion meinst du jetzt?
Ja, also die Kritik ist doch, dass Beste nicht den Juito macht und den Sprint 20 Meter zurück macht, sondern so ein bisschen meckert und so ein bisschen sich beschwert nach Zweikämpfen und so.
Also ganz am Ende ja, bei den letzten Kontern, aber ich glaube, das ist auch, da war er dann auch ein bisschen müde, ist sehr viel gelaufen und man muss auch ehrlich sagen, den letzten Konter, den Kaminski verhindert, verhindert er auch mit der Hand. Das ist, okay. Hat mich auch genervt im Stadion, aber ja.
Nee, weil, also mir kam er sehr gallig und hatte Bock und sehr lauffreudig und ich finde gerade auch, er ist eigentlich ziemlich unangefochten und noch zu Recht da gerade in der Startelf drin. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass er mal ein Tor macht.
Ja, kommt aber auch wenig in die Situation, ne? Also er ist halt im Aufbau sehr viel tiefer und so.
Ja, stimmt.
Und zu der einen Chance, wo wir später noch kommen, weiß nicht, was er arg viel besser machen soll.
Ja, Halbzeit, es gab erstmal keine Wechsel und müssen wir jetzt wieder über die ersten Minuten nach der Halbzeit reden, oder?
Also es war schon richtig schlecht, wie man rausgekommen ist, aber ich habe nicht so richtig eine Erklärung dafür, warum.
Ich auch nicht. Ich habe es vorhin thematisiert, ich verstehe es auch wirklich nicht. Aber kann natürlich auch sein, dass ich das, nein, eigentlich nicht.
Ich frage mich, ob das so eine Geschichte ist, die sich selber...
Ja, genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Weil wenn du dann sagst, nicht, genau. Kommt gut in die zweite Halbzeit rein. Also ich auf meinem Niveau als Kreisliga, da kannst du davon ausgehen, dass du in 5 Minuten Gegentor kassierst.
Und vor allen Dingen auch 49. Minute ist das perfekte Beispiel, da wo du vorhin den Kübler-Block schon auch zu Recht sehr gelobt hast. Da ist man am Ende in einem 2-3 defensiv, weil man so absurd rauspresst, so mit richtigem, also fast mit Übermut, so als hätte man in der Halbzeit gesagt, boah, jetzt gehen wir mal mit Power hier raus. So, das war, ja.
Das kann sein. Es war krank, wie offen man da war. Also Eggestein hat einen Ballverlust, weil er bei der Brustannahme den irgendwie unsauber annimmt. Und dann spielen die einen Balle, wenn Köln besser ausspielt oder gegen Bayern, kassierst du es natürlich sofort in der Situation. Am Ende haben die da auf Bülter gespielt. Bülter ist jetzt zum Glück nicht Elmaler in dieser Situation und Kübler konnte ihn noch abgrätschen. Aber es war schon verrückt, wie man kurz nach der Pause bei 2-1-Führung da so offen stehen konnte. Aber da glaube ich sogar fast dran, dass das so aus Übermotivation kommt. Halte ich für eine sehr gute These.
Ja.
Bülter hatte noch ein Fernschüsschen, genauso steht es in meinem Skript. Und dann musste man zum ersten Mal wechseln auf Freiburger Seite und Günther kam auf links rein, Kübler ging raus und Treus auf die rechte Seite geschoben. Wollen wir jetzt schon Treu loben?
Ich dachte übrigens auf den ersten Blick, Kübler macht die taktische Verletzung nach den schlechten 10 Minuten.
Ja, ja.
Aber, ja. Lass mal Treu bei der Elmaner-Einwechslung loben.
Okay. Ja, er hat erstmal noch eine gelbe Karte gegen Kraus. Ja, gezogen nicht. Es war einfach ein hartes Foul von Kraus. War auch schon ziemlich ruppig. Und danach kamen die nächsten zwei Wechsel vom SC, wo Ogbus und Höfler für Rosenfelder und Osterhage kommen. Ich glaube, wir haben irgendwo in der Gruppe, irgendjemand hat es geschrieben, dass es cool ist mit Ogbus und Rosenfelder, dass sie gerade so ein bisschen Jobsharing betreiben in Lienhards Abwesenheit. Finde ich auch. Und dass Höfler reinkam, hat mich natürlich besonders gefreut.
Also, ich fand Osterhage wirklich nicht gut.
Ja.
Sowohl, ich auch nicht. Sowohl strukturell gegen den Ball als auch. Es ist jetzt auch wirklich nicht, ist überhaupt nicht böse gemeint gegen ihn selber, ne, wahrscheinlich voll der sympathische Dude zu. Aber als Bundesliga-ZM ist es wirklich erschreckend, wie oft seine Pässe so 1,5 Meter neben den starken Fuß seines Mitspielers gehen. Und ich glaube, das trainierst du wahrscheinlich mit deinen Kreisliga-Spielern.
In den starken Fuß.
Genau.
Das war wirklich, das ist Linksfuß, Mann.
Das war krass, krass auffällig. Und auch bei Kurzpässen und so. Ich weiß nicht, vielleicht ist er einfach noch nicht so richtig im Rhythmus die Saison. Ich weiß nicht. Bei Ogbus Rosenfelder, ich habe, als ich die Maccabi-Folge gehört habe, hat Misha ja drüber geredet, dass Schuster eben gesagt hat, der Rosenfelder 2x90 wird nicht passieren. Und dann meinte Misha so, ja, vielleicht startet man Rosenfelder einfach und wechselt ihn aus. Und ich dachte so, nee, niemals machst du sowas in Innenverteidiger nicht. Wenn, dann startet Ogbus. Und dass man es macht und es so ohne Probleme funktioniert, fand ich schon krass. Also Ogbus ist jetzt, der ist reingekommen diese Saison gegen Leipzig kurzfristig, weil Ginter krank. Dann in Augsburg ein relativ normales Spiel und jetzt als Innenverteidiger so eingewechselt in eine Kölner Druckphase. Und der spielt ja alle drei Spiele weg, als er da nie was anderes gemacht, nachdem er echt keine gute Regionalliga-Hinrunde gespielt hat. Das beeindruckt mich schon sehr.
Ja, die Spiele in der Regionalliga sind dann doch nicht immer so aussagekräftig, wie man meint. Aber ja, ich finde es mega cool. Wir hatten ja am Anfang der Episode drüber gesprochen, ob das jetzt Schaufenster oder Bleiben ist für ihn. Aber ich glaube fast jetzt mit Lienhard-Verletzungen und Dreifachbelastung und Euroleague und alles Mögliche, dass man ihn hält. Und genau, die Vorstellung, dass er dann irgendwie 15 Spiele für einen Zweitligisten macht, ist ja wirklich auch, also ich glaube, das wurde hier auch schon erwähnt, ist ja wirklich gar nicht so viel besser, als dass er bei Freiburg trainiert, jeden Tag dabei ist, Abläufe kennenlernt und da ist, wenn er gebraucht wird. Also
Kaiserslautern hat den Kaderplatz inzwischen auch belegt. Die haben den Innenverteidiger geholt, der auch schon direkt gestartet hat am Wochenende. Also ich glaube, die Geschichte ist durch.
Okay. In der 64. Minute möchte ich noch kurz erwähnen, stehen Beste und Scherhand beim Freistoß und da glaubt Scherhand irgendwie, er ist Vincenzo Grifo und möchte ihn ins kurze Eck reinschlenzen.
Im Tor steht auch leider nicht Kauer Santos.
Ja, das stimmt. Die
Wahrscheinlichkeit nicht ganz
so. Der wäre anders gestanden. Aber auch, na gut, Frankfurt kassiert gerne ein drittes Gegentor. Eigentlich hätte es gepasst. Aber genau. Und dann kommen wir zu einer sehr coolen Szene. Da passt das sehr gut, was du vorhin von Beste erzählt hast, weil Beste bekommt den Ball auf rechts an der Außenlinie und nutzt dann seinen linken Fuß direkt, um ihn ins Zentrum auf Matanovic zu spielen. Und Matanovic macht halt das, was er sehr gut macht, und Wandspieler zu sein und entgegenzukommen auf der neuner Position und den Ball, ich glaube, spielt Matanovic direkt oder nimmt er ihn noch kurz an? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall spielt er auf Juito, der dann das gute Dribbling auf rechts außen macht, gegen zwei Leute. Mit Mütze, mit Tunnler. Gegen den einen.
Das war direkt vor uns, ne? Und ich dachte so, er läuft in zwei Gegenspieler rein und plötzlich ist er durch. Das ist so geil.
Ja. Aber genau, also sehr gut von Beste und Matanovic in der Entstehung. Und genau, vielleicht ein Unterschied von Matanovic zu Höhler. Du hast es vorhin auch schon erwähnt. Höhler wird in der Situation übrigens einfach gefoult. Dann haben wir einen Freistoß 30 Meter vorm Tor. Mhm. Aber Juito kommt gar nicht in dieses Dribbling, weil der Ball nicht bei ihm ankommt, weil wir einen Freistoß bekommen. Das habe ich mir in ein paar Situationen gedacht. Und Matanovic wirkt jetzt so langsam ein bisschen agiler für sein Niveau. Genau, sehr gut von Juito. Und was Matanovic dann auch sehr gut macht, ist sich direkt nach dem Weiterleiten wieder in den Angriff mit einschalten. Juito Kopf hoch vor der Flanke. Da geht eh mein Herz auf. Passt in den Rückraum. Ich weiß gar nicht, ob er Eggestein anspielen möchte und der lässt durch oder ob er Matanovic sieht. Das müsste man ihn fragen. Auf jeden Fall lässt Eggestein sehr gut durch. Matanovic kommt zum Schuss. Der wird folgenreich geblockt. Matanovic kommt nochmal zum Schuss. Sehr gut vom Schiri da weiterlaufen zu lassen und erstmal die Schusssituation zuzulassen. Der knallt drüber im zweiten Versuch. Und dann gibt's Elfmeter für Freiburg. Umstrittener Elfmeter. Diskussion ist dann oft, der Ball kam doch vom Körper und dann an die Hand. Gleichzeitig springt er so rein, dass er seine Körperfläche vergrößert und kann sich dann nicht wundern, wenn er den Ball gegen den Arm bekommt. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, alles gesagt, was man so dazu sagen kann. Ich glaube, ja. Kwasniok hat sich auf der PK dazu geäußert, dass es einfach nur nervig ist, dass es manchmal so und manchmal so ausgelegt wird. Das kann ich nachvollziehen.
Also Regel ist halt seit dieser Saison so, dass dieses pauschale Ball prallt vom Körper ab und dann an die Hand ist nicht mehr pauschal kein Elfmeter, sondern man sagt halt, wenn man davor schon das Risiko erhöht und so. Und ich war im Stadion wirklich sehr, sehr sicher, dass es ein klarer Elfmeter ist, weil so Hintertor war, also ich schreie natürlich auch sonst sehr häufig Hand im Stadion. aber
in Werder dem Fall, spielt bei Werder Bremen, würde ich dann immer zurückschauen.
Schon lange her, Alex. Also es sah echt so aus, als hätte er die Arme richtig, richtig weit oben aus unserem Winkel. Und nach dem TV-Bild würde ich auch sagen, es ist eher ein lucky Elfmeter. Also du kannst ihn so pfeifen, aber es ist gerade so an der Grenze, dass du sagen musst, boah, der Arm ist schon so weit oben und so. Also er ist jetzt nicht extrem, extrem weit weg vom Körper. Aber ich finde auch, du kannst ihn geben. Und da aktuell halt die Handhabe ist, dass wenn die Feldentscheidung vertretbar ist, man bei der bleibt, verstehe ich jetzt die riesige Aufregung nicht. Also allgemein rum Dankert nicht. Also ich fand Dankert auch sonst im Spiel habe mich am Anfang relativ viel aufgeregt, weil er, finde ich, viel nicht gepfiffen hat. Aber er hat dann auf beiden Seiten viel nicht gepfiffen, sondern hat einfach lange Leine laufen lassen. Und dann kann ich damit leben. Also.
Danke, das ist schon ein bisschen weird, ne?
Also ist in der Ausstrahlung ein bisschen weird, ja.
Ja, so ein Autoritäts... Ich hole mir das da auf den Platz. Vielleicht habe ich es anderswo nicht, aber naja, wie dem auch sei, Matanovic hat dann gedacht, ja, den Elfer finde ich unfair. Und hat dann einen recht schlechten Elfmeter geschossen. Gab dann natürlich Videos von der Trinkflasche, von Schwäbe, wie er wusste, dass er den letzten genauso geschossen hat. Was mich daran am meisten nervt, ist, Grifo war nicht auf dem Platz. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir außer von Grifo so zwei, drei andere Schützen haben, die vor Selbstvertrauen strotzen und sich den Ball schnappen. Und ich habe ein richtig gutes Gefühl, dass er auf jeden Fall drin ist.
Ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl, wenn Yuito schießt, einfach weil ich seine Schusstechnik kenne, aber nicht, dass ich wüsste, ob er Elfmeter schießen kann.
Ja, das stimmt. Aber genau, aus diesem Grund hätte ich mir gewünscht, dass Matanovic ihn einfach reinknallt, damit er auch in Zukunft beim nächsten Elfmeter sich den Ball nimmt und Selbstvertrauen hat. Weiß ich nicht, wie er jetzt tickt, ob er sich den nächsten trotzdem nehmen würde oder ob jetzt jemand anders schießt, das kann ich nicht beurteilen.
Ja, Felix hat neben mir schön gesagt, muss ich auch zustimmen mit ein bisschen Abstand, weil ich dachte im Stadion nicht, dass er ganz so schlecht geschossen war. Ich dachte, er ist ein bisschen mehr in die Ecke. Aber wenn du verzögerst im Anlauf, dann musst du einen Torhüter ausgucken, sonst hast du keine Ausrede dafür.
Das stimmt. Ja, da hätte man den Deckel drauf machen können. Ich glaube, 3-1, da holt sich Köln nicht mehr von. Aber es stand weiter 2-1 und dann gab es quasi die Schlussphase.
Dann kam Elmar, ne?
Dann kam Elmala. Willst du jetzt über Treu reden?
Ey, unfassbar. Also wirklich. Ich habe viele Kölner Spiele diese Saison gesehen, wo Elmala reinkam und dann gegen müde Abwehrbeine einfach gemacht hat, was er wollte. Treu hatte schon dann 70 Minuten auf der anderen Seite im Fuß, war relativ frisch auf der rechten Seite. Und er war so bissig. Es gab, glaube ich, einen Freischuss, den Köln dann hat. Den zieht Elmala, glaube ich, mal zum Dribbling in die Mitte. Aber ansonsten gewinnt Treu einfach jeden Zweikampf gegen ihn. Das ist richtig krass. Das ist einfach so ein geiler Rechtsverteidiger und Linksverteidiger und egal, wo er spielt. Und coacht die Spieler mit. Und also wenn Treu nicht irgendwann Freiburg-Kapitän wird, wenn Günther aufhört, dann bin ich sehr, sehr verwundert.
Ja, also ich bin auch Riesenfan. Einstellung, relativ beidfüßig, quirlig, defensiv gut. Also schon ein gutes Komplettpaket. Gesamtpaket.
Herr Nagelsmann.
Ja, also, wenn er weiter so macht, könnte ich es mir vorstellen.
Ja.
Also, wenn einer von Freiburg, dann er und Arthur halt.
Ja.
Genau. Scherhand kriegt gelb, weil er beim Einwurf den Ball festhält. Fair, richtig. Meiner hat nochmal ein Schüsschen aus der Entfernung. Und dann gibt's noch ein paar Wechsel. Grifo und Höhler kommen rein. für Scherhand und Matanovic. Eigentlich auch zwei Wechsel, die ich komplett nachvollziehen kann, so wie man sie gemacht hat. Wir haben
Scherhand eigentlich eine Viertelstunde zu spät. Der konnte ab der 65. konnte er nichts mehr anlaufen, aber du konntest natürlich nicht dann in der 65. nochmal doppelt wechseln, weil dein Wechselfenster war ja mit Kübler schon weg. Das wäre ein bisschen früh gewesen dann.
Ja, und auf Kölner Seite gab es auch ein paar Wechsel, die habe ich jetzt ganz gänzlich ignoriert. Das ist halt in Mala, hast du schon angesprochen. Und dann kamen Martel und Johannesson für Lund und Kraus. Kwasniok hat gesagt, Kraus hat sich's verdient, vor Martel zu spielen. Martel ist ja eigentlich deren einer der besten von denen und unangefochtener Stammspieler. Waren aber Leistungsgründe, dass er in dem Spiel nicht von Anfang an gespielt hat anscheinend. Ja, dann gab es die besagte Szene von Yuito auf Beste. Übrigens auch wieder eine gute Yuito-Aktion, weil er da Beste auf die Reise schickt. Der lässt sich von Kaminski ein paar Meter abnehmen. Und dann war da ein Handspiel involviert, oder wie war das?
Nee, das war erst ganz am Ende.
Achso. Kaminski. Okay, da gab es ein bisschen Techtelmechtel mit ihm und Schwäbe und wahrscheinlich im Stadion spannender als vorm Fernseher.
Ja.
Und
neben mir hat jemand gesagt, Beste wäre geboxt worden und es wäre klar rot. Ich habe gar nichts gesehen. Ich dachte so, wenn es so wäre, dann gäbe es wahrscheinlich ein VAR. Aber.
Fake News. Ja. Ein alter Bekannter mit Luca Waldschmidt kam rein. Hattest du Sorge, dass ausgerechnet Luca trifft?
Ich habe immer Sorge vor ausgerechnet Situationen.
Ja. Und ja, ich glaube, die gefährlichste Szene, die Köln hatte, war einmal die Flanke von Castro Montes auf Bülter. Der den nicht drücken kann, der kommt ziemlich frei zum Kopfball, Ginter verliert ihn da ein bisschen aus den Augen. Wenn er den besser drücken kann, wird's gefährlich. Und was nicht in den Highlights mehr in dem Video vorkam, war, ich hatte irgendein klassisches, nicht so kluges Höfler-Foul noch im Kopf, wo es dann einen Freistoß für Köln gab, vorm 16 oder so.
Ja, genau, der Castro Montes in der 82. Der, genau. Das war eben das Maler-Dribbling-Zentrum, wo Höfler den foult. Ja, aber ich fand allgemein, ich hatte gar nicht die riesige Nervosität im Stadion. Ich hatte das Gefühl, also gar nicht das Gefühl, dass so ein Kölner Druck aufkommt, sondern eher, dass Freiburg das ganz gut mal kontert für Freiburger Verhältnisse.
Das Gefühl hatte ich auch.
Der Höhlerkopfball war richtig stark, finde ich noch, in der 88.
Ah ja, stimmt.
Hält Schwerber auch sehr, sehr stark. Würde mich das Köln, ich glaube, da wird quasi noch sehr pissig drüber sein. Du kannst dich 6-3 im eigenen Strafraum stehen und Höhler kriegt einen freien Kopfball.
Tja, kurzer Pfosten.
Aber beste Ecken auch.
Ja. Ja, also wenn, also einer von Grifo und Beste schon geil auf dem Platz da, wenn beide da stehen, ist das halt so eine Waffe. Einer rechts, einer links, das ist halt echt krass gut.
Ja, und dann habe ich tatsächlich noch, ich weiß nicht, wann die war, aber Ogbus hatte doch auch noch so einen krassen Block, oder? Irgendwann, wo er so ein Angriff noch abläuft und dann abgrätscht. So.
Das war aber nicht im 16er.
War es nicht im 16er?
Oder? Nee, also es
ich
gab
glaube,
noch
es war im 16er.
Okay, weil es gab noch irgendeine Szene am Ende, wo mein Kölner Kollege gesagt hat, schau dir das doch an, VAR.
Ja, das war Johannes in 90+1, aber das war, glaube ich, nicht Ogbus. Das war, glaube ich, Eggestein, wo sie wollten.
Okay. Ja, Ogbus hat seine, wir haben ihn ja Blockbus jetzt bei uns genannt, wenn er da ungestüm, oder so ungestüm ist es ja gar nicht, aber wenn er sehr, wie sagt man das denn? Also mit Risiko, aber auch mit sehr viel Ehrgeiz da, die sich in die Bälle reinschmeißt.
Also ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau in der Szene erzählen, aber ich weiß noch, dass ich im Stadion danach gesagt habe, dass es so ein bisschen so war wie in Augsburg, hat er doch auch so ein, zwei Blocks, wo er eigentlich davor in der Szene nicht so gut aussah. Aber es ist einfach so krass, dass er dann so schnell wieder reinkommt. Also ich glaube, er springt so unter dem Ball durch und ist danach dann aber direkt wieder in Ache dran und klärt ihn dann trotzdem, weil er einfach so eine schnelle Recovery-Zeit hat. Das ist so ein bisschen wie Alfonso Davis. Der ist eigentlich auch ein richtig schlechter Verteidiger, aber der ist einfach so krass athletisch, dass er dann trotzdem alles klärt.
Ja, er macht es gerade mega gut. Also ich könnte mir vorstellen, dass er gegen Lidl von Anfang an spielt.
Ich glaube auch. Ich glaube nicht, dass man Rosenfelder 3 Starts in der Woche gibt, aktuell, so muskulär.
Genau. Ja, also ich möchte jetzt nochmal, bevor wir auf den Spieler des Spiels zu sprechen kommen, wir können nochmal kurz in uns gehen und überlegen, ob wir noch ein paar Spieler erwähnen wollen, aber ich möchte nochmal auf das Gesamtbild eingehen, was ich am Anfang gezeichnet habe, dass eben Treu von Anfang an, Scherhand mit Tor, Yuito mit Vorlage und mit einem guten Spiel, Matanovic mit seinem dritten Tor in Folge und mit aufsteigender Form, dass man jetzt ein halbes Jahr später und diese Leier vom halben Jahr, die ist ein bisschen ausgelutscht, dass das streichende halbe Jahr, das Spieler ein bisschen brauchen, um anzukommen. Aber boah, habe ich gerade ein gutes Gefühl, was man da im Sommer gemacht hat und wie man den Umbruch einleitet. Und ohne dass Grifo, Günther, Höhler jetzt komplett abgemeldet werden, sondern die haben immer noch ihren wichtigen Impact auf die Mannschaft. Und man hat auch das Gefühl, es entsteht keine Unruhe, aber die Entwicklung der jungen Spieler gehen voran und so, es macht so viel Spaß. Und da hilft halt natürlich auch Euroleague und mehrere Spiele, weil wenn du nur alle 7 Tage spielen würdest, könntest du die Minuten nicht so gut verteilen und würdest die alle nicht so oft sehen und dann wäre wahrscheinlich ein Grifo und ein Günther mehr angepisst, wenn sie noch weniger spielen würden. Aber so ist das, macht so viel Spaß.
Voll. Dann hast du noch Irie, der so in Ansätzen zeigt, dass er spaßig werden kann. Und dann hast du eigentlich jeden Transfer, den du im Sommer gemacht hast, der wirklich eine Auswirkung auf den Sommer hat, auf die Zukunft hat, weil Anthony Jung hat das nicht. Und auch der hatte einfach seine paar soliden Spiele, auch ein paar schwächere Spiele, aber trotzdem eigentlich bei allen Transfers gerade das Gefühl, was richtig Gutes gemacht zu haben. Und dann kannst du natürlich immer über Ablösen Millionen hoch, runter oder sowas. Das ist mir aber ja persönlich, habe ich schon im Sommer gesagt, ist mir total egal. Wenn ich letztlich das Gefühl habe, der Spieler passt gut rein und aktuell hat man das Gefühl, alle passen gut rein. Und das kann wirklich so, also man hat immer mal wieder so Transferperioden, die den Kader so für ein paar Jahre geprägt haben. Am einprägsamsten, glaube ich, 18, 19 damals, dieser Sommer mit Lienhardt, Scholloy, Heinzi, Flecken und so. Und das hat jetzt schon ein bisschen das Potenzial, dass 25, 26 dann eine ähnliche Saison wird.
Mit einem Mansambi, der ja durchgestartet
ist. Das kommt auch dazu, ja. Halber Neuzugang, ja.
Mit einem Beste, der viel besser in Form ist, als es noch vor einem halben Jahr war.
Der im Winter auch irgendwie kommuniziert wurde als Vorgriff dann vor allen Dingen, weil man die Chance nicht liegen lassen konnte und so, ja.
Ja, das ist schon sehr cool insgesamt. Und ja, macht Hoffnung für die nächsten Jahre, muss man ja schon fast sagen.
Voll. Ja, ich glaube, die werden es nie wollen, genauso wenig wie Streich, aber eigentlich müsste man irgendwann so ein Podest vor Stadion stellen mit Leki, Hartenbach, Seier und Streich, so das Quartett, das den modernen Erfolg. Wobei es gibt keine Achim-Stocker-Statue, ich glaube, wir fangen nicht an mit Statuen, aber das ist schon sehr, sehr krass, was die letzten Jahre so passiert.
Voll. Und als abschließender Kommentar, was ich daran auch total cool finde, ist, also man hatte ja zum Beispiel Muslia als Grifo-Ersatz. Und die sind sich so ähnlich vom Spielertyp gewesen, da hat man halt immer mit Grifo gespielt und so. Und dass man jetzt nicht so abhängig von der Spielidee ist, wenn man es dann mit Sharehand anstatt Grifo macht, sondern dass man es halt anders interpretiert und andere Sachen dann macht. Und dass das alles checken und dass man das in einen Spielplan, da klappt nicht immer alles und es ist dann auch nicht immer sauber und da entstehen Fehlpässe, alles geschenkt. Aber dass man das hinbekommt, finde ich sehr cool. Yes. So, Spieler des Spiels, Patrick.
Yuito. Schon klar für mich. Unfassbares Spiel.
Also, Julian hat auch Yuito und die WhatsApp-Community kommt gerne rein, dann könnt ihr mitvoten, hat auch Yuito. Ich finde, Yuito wird in dem Spiel besser gemacht, als er war, aufgrund 5, 6, 7, 8, 10, die wirklich überragend sind. Und er arbeitet auch super gegen den Ball. Und ich liebe das auch, wenn der SC nach dem Standard den Ball verliert und er den Sprint 20, 30 Meter erstmal zurückmacht, um hinter den Ball zu kommen. Aber da geht noch mehr. Also über Strecken oder zweite Halbzeit zum Beispiel war er dann auch ab und zu jetzt nicht immer präsent und jede Aktion saß. Aber das ist jetzt wirklich Jammern auf hohem Niveau. Die anderen Votes waren Mischa mit Ginter und Paddy mit Philipp Treu. Und bei Treu würde ich mich tatsächlich anschließen, weil da ich bin großer Fan und das macht er sehr gut auf beiden Seiten, sehr flexibel. Haben wir vorhin schon alles erwähnt. Verstehst du das, was ich mit Yuito meine?
Ich verstehe es voll.
Also ist natürlich klar, dass er Potenzial wie Mansambi. Ich gehe auch ins Stadion, um Treu, um Mansambi und Yuito Fußball spielen zu sehen.
Aber also ja. Ich würde auch sagen, also er hatte in dem Spiel schon ein paar Phasen, in denen er auch abtaucht. Das hat er meistens nicht. Meistens ist er über 90 Minuten sehr aktiv, finde ich. Also gerade so in Lücken anbieten und so. Aber er ist halt, er bereitet es 1-0 vor. Er leitet 2-0 ein, er leitet den Elfmeter ein, er ist
2-1 durchgekommen.
Genau. Und er ist vor allen Dingen, finde ich, halt auch, für mich war eine sehr, sehr wichtige Phase des Spiels einfach diese erste Halbzeit, wo man in der Mitte dann ein bisschen Ruhe reingekriegt hat und Kontrolle über das eigene Spiel, und dass man das inzwischen schafft, auch offensiv im Zentrum hinzubekommen und nicht nur tiefe Ballzirkulation, dann über den Flügel, dann wieder zurück und so, sondern wirklich ins Zentrum reinspielen und da Qualität im Ballbesitz, das verbinde ich halt voll mit ihm. Das hatte man so einfach nie. Vielleicht in einer so richtig krassen Jong-Phase mal, aber das auch nicht auf dem Niveau.
Nee. Ja, ist total verständlich, ihn als Spieler des Spiels zu nehmen. Und wir werden noch viel Spaß an ihm haben. Ja, dann sind wir durch mit der Spielbesprechung. Ich glaube, es war auch lang genug. Dann lass uns mal auf die Bundesliga zu sprechen kommen. Ich fange mal chronologisch an, weil es auch sehr schnell erzählt ist. Von St. Pauli Hamburg habe ich ein bisschen was gesehen, und das war anscheinend eines der schlechteren Fußballspiele dieser Bundesliga-Saison. Auch bitter für beide. Hilft beiden nicht so wirklich weiter. Willst du über Bayern abkotzen, dass sie ausgerechnet gegen Augsburg ihre Siegessträhne abbrechen und Augsburg quasi 3 Sonderpunkte im Abstiegskampf bekommt?
Nö, ich habe mich gefreut. Also ich habe Konferenz geguckt Samstagmittag, und Jannik Keitel wurde eingewechselt, und in der Aktion danach macht Augsburg 1-1 und dann fällt kurz danach 2-1 für Augsburg mit Schlotterbeck und Keitel auf dem Feld. Gregoritsch hat sich nach dem Spiel gefreut und so. Ich kann Augsburg nicht mehr böse sein, ne? Und was soll ich machen? Das sind 3 der sympathischsten Spieler, die in den letzten Jahren in Freiburg gespielt haben. Ich kann da nicht gegenhalten.
Verstehe ich. Kevin Schlotterbeck Bayern wegverteidigen zu sehen, ist schon auch lustig.
Er hat wirklich unfassbar gut gespielt gegen Harry Kane,
ne? Ja. Ja, Leverkusen gewinnt gegen Bremen mit einem 1-0. Ich glaube, wir müssen über Frankfurt sprechen, die zum 5. Mal in Folge 3 Gegentore kassieren.
Ja.
Hat Doan sich verwechselt?
Vielleicht ein bisschen.
Übrigens hat mein Der Adler ist gelandet bei Matanovic zu wenig Anerkennung bekommen, weil er von Frankfurt kam, verdammt nochmal. Meine Güte, ey.
Witze, die man erklären muss, ne?
Ja, ich fühle mich. Aber wir sind jetzt in einem Alter, wo man Dad-Jokes machen kann, auch wenn man kein Dad ist.
Ja, fair. Ja, ich weiß gar nicht, also ich habe heute Mittag den Rasenfunk ein bisschen gehört, bin nicht bis zum ersten Segment gekommen, deswegen konnte ich da jetzt nicht viel zu sagen, aber
musst einfach nur das SC-Segment anhören.
Ja, okay. Den Frankfurt-Teil habe ich gehört. Und da fand ich schon, also Jonas Friedrich und Max sagen beide was ich glaube ich jetzt nicht mehr nicht sehen kann, nämlich dass man bei Frankfurt schon ein bisschen das Gefühl bekommt, dass ich habe den Schwerpunkt zu Frankfurt gehört, egal, dass alle irgendwie ein Spiel für sich selbst spielen, dass man so sehr darin angekommen ist, dass man immer den nächsten aufbauen, den man dann verkaufen möchte und so, und das ist, dass man so ein bisschen, wenn man von draußen drauf guckt, das Gefühl bekommt, dass alle das jetzt auch irgendwie als Ziel haben, dass du das nicht mehr so, dass die Mannschaft nicht mehr so einen Vibe gibt, dass man zusammen für ein Ziel kämpft, sondern dass jeder halt irgendwie dafür kämpft, dass er der Nächste ist, der zu Man City wechselt für 100 Millionen oder so. Und so wirkt es irgendwie auf dem Feld, also dass keiner den Weg füreinander geht und so. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Litz Doan, so wie ich den in Freiburg wahrgenommen habe, da drin glücklich ist. Also der ist ja eigentlich das Gegenteil davon, ne?
Also, ich habe das humorvoll gesagt, dass er sich verwechselt hat, aber es ist schon auch ein bisschen. Also, dieses Thema mit Schadenfreude und Genugtuung, ja, das ist ja immer so ein Problem. Aber jetzt vor Frankfurt zu landen und dann zu Doan zu sagen, Edgy Badge, wärst du mal geblieben, das kriege ich auch nicht ganz raus. So ehrlich,
ich würde es nicht
sein.
Zu Doan sagen, ich würde es sagen, ich würde es zu allen Frankfurtern sagen, Edgy Badge.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Also, Hoffenheim spielt eine sehr gute Saison. Als ich die Tabelle irgendwie dann mal angeguckt habe und sie auf Platz 3 gesehen haben muss, habe ich fast Kotzen bekommen.
Wir spielen die nächsten beiden Auswärtsspiele in Stuttgart und Hoffenheim. Ich wünsche allen Freiburg-Fans sehr viel Frustrationstoleranz. Das könnte zweimal sehr eklig werden. Die sind wirklich sehr gut, beide Teams.
Oder es wird sehr schön.
Oder das.
Aber ja, ist Potenzial für auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Vielleicht doch nicht Europa. Aber mal gucken. Meine Einstellung vor Spielen ist, glaube ich, bekannt.
Ich glaube, wir schaffen es nach Europa, aber wir verlieren trotzdem beide Spiele. Das ist es.
Ah. Serien müssen auch irgendwann mal brechen. Ne? Ja, Mainz und der Transfer von Tietz und Wolfsburg, also hat sich gelohnt. Wichtiger Sieg gegen Wolfsburg, um da unten rauszukommen.
Wolfsburg ist so bodenlos.
Ist Wolfsburg ist krass. Also ich frage mich, was Eriksen denkt, wo er da gelandet ist.
Kurzer Shoutout, ich habe Samstagmittag Konferenz mit Laura geguckt und dann ging der Kameraschwenk so auf Christian Eriksen und sie meinte so, muss Wolfsburg jetzt Leute aus den alten Herren aushelfen lassen. Das fand ich sehr lustig.
Ja, das ist wie wenn ich mir die Schuhe noch schnüre. Aber ja, also Wolfsburg ist schon katastrophal schlecht. Dass wir uns alle wünschen, dass die da unten reinrutschen, anstatt St. Pauli oder so, ist ja klar, aber ja, ist zu befürchten, dass es nicht so wird am Ende.
Dortmund fand ich beeindruckend. Ich dachte, die straucheln safe bei Union. Ich dachte, dass noch mehr als Bayern verloren hat, aber die hatten jetzt echt ein paar nicht gute Spiele, die sie dann trotzdem gewonnen haben, aber das war Samstag wirklich auch überzeugend. Das hat mich sehr überrascht. Ich dachte nicht, dass die bei Union so souverän gewinnen.
Junge, war Emre Can angezündet.
Das ist so geil. Ich liebe den Typ auch.
Ja, ich mag ihn eigentlich auch. Und wenn der on fire ist, dann ist er auch gut übrigens, ja. Ne? Also der ist dann auch wirklich kein Gegenspieler, den man haben will. Und dann irgendwann wird er ausgewechselt mit Gelb, weil man ihn, glaube ich, geschützt hat. Aber schon hat sich da rausgekämpft aus seiner Kritik und macht da schon auch Führungsfigur-Spiele und so. Schon gut. Hat sich ein Küsschen von Nico Schlotterbeck abgeholt bei der Auswechslung.
Ja.
Ja. Und ansonsten habe ich noch Gladbach-Stuttgart hier auf dem Zettel. Stuttgart spielt schon gut.
Ja.
Guten Fußball, Leveling gut, Undav gut.
Ja, man muss einfach sagen, deswegen, ich finde es dann auch immer ein bisschen unfair. Ich lese das manchmal, dass der SC so ein bisschen an Stuttgart-Entwicklung gemessen wird und ich sehe das bei ganz vielen Vereinen. Aber man muss einfach sagen, nach dem, was man die letzten 3 Jahre gesehen hat, im Vergleich zum Kader und wie Spieler besser werden, wenn sie dorthin wechseln, Sebastian Hoeneß ist der beste Trainer in der Liga. Und das ist immer ein bisschen unfair. Julian Schuster kann ein sehr guter Trainer sein, ohne dass er Sebastian Hoeneß ist. Das ist schon einfach sehr, sehr beeindruckend, was er mit Stuttgart macht.
Ja, da gehe ich mit. Topmöller ist es nicht.
Nee.
War es nicht, wie auch immer. Wo auch immer er landen wird.
Ja. ich will noch kurz über den HSV sprechen, aber positiv. Weil ich will erst kurz über die SZ sprechen. Süddeutsche Zeitung hat nämlich ein Interview abgedruckt mit Stefan Kunz vor ein paar Tagen, in dem man, also eigentlich kann man es nur als Werbeinterview bezeichnen, weil es wurde nicht kritisch nachgefragt, es wurde nichts eingeordnet von dem, was er gesagt hat. Absolut absurd. Keine Ahnung, Stefan Kunz so lange vernetzt, dass er wahrscheinlich auch einfach ein paar gute Kontakte hat und einen Journalisten, den er anrufen kann und sagt, ey, ich brauche so ein bisschen PR-Masche, aber ich meine, darüber, dass Männer zusammenhalten, könnte ich mich jetzt sehr lange aufregen, ist aber auch bekannt. Ich möchte positiv herausstellen, wie krass gut sich der HSV-Aufsichtsrat benimmt oder verhält. Es gab heute das zweite Statement, in dem man den Darstellungen von Stefan Kunz stark widersprochen hat, in dem man es trotzdem zweimal geschafft hat, sehr, sehr deutlich zu sein und sehr, sehr deutlich auch Dinge von Stefan Kunz als Lügen darzustellen, mit zeitlichen Protokollen, ohne gleichzeitig Opfer bloßzustellen, sondern man schafft es wirklich sehr, sehr gut, den Spagat zu schaffen, klar zu sein, ohne dann da die Linie zu verlieren. Da können sich wirklich sehr viele Vereine in Sachen Krisenkommunikation was abgucken. Bin ich sehr beeindruckt von.
Ja, möchte ich mich 1:1 so anschließen. Im Skript steht Kunst der Trottel. Trifft es, glaube ich, auch ganz gut. Ja, verrückt. Das mit der SZ habe ich nicht gewusst, aber das ist ein Unding. Hier im Spotcast gibt's sowas nicht, falls ihr auf die Ideen kommt. Wir werden immer kritisch Sachen betrachten.
Ach, du meinst auf die SZ gezogen, wo ich dachte gerade, okay.
Ach so, nein. So, ich wollte sagen, dass man sich bei uns nicht einkaufen kann, um irgendwie, dass wir Interviews steuern.
Ja, okay. Damit kann ich nehmen.
Außer der Betrag stimmt. Nein, Spaß. Es war Spaß. Gut. Die anderen SC-Teams, schnell weiter. Die SC-Frauen, ich weise immer wieder auf unsere Helene, Julian und Paddy hin, die die Frauenfolgen sehr gut machen, da kann man noch nachhören, haben jetzt 1-0 gegen Köln verloren. Bisschen bitter, weil man den Anschluss nach oben, den man ja so ein bisschen hatte, dadurch verloren hat. Jetzt muss ich gerade die Nachricht laden.
Kannst du sonst auch sagen, ich habe ein bisschen was vom Spiel gesehen. Ah, gut. Hat super bitter, weil also Nia Senk, glaube ich, ihr schlechtestes Spiel gemacht diese Saison. Also wirklich ein paar Mal richtig rough ausgesehen.
Lass Nia Senk in Ruhe.
Dann auch mit Gelb-Rot geflogen, Mitte zweiter Halbzeit. Und dann, nachdem Freiburg davor schon nicht so richtig, richtig toll war, kannst dich erst bei Benkert bedanken, dass du im Spiel trotzdem bleibst. Und kriegst dann in der Nachspielzeit noch den eigenen Elfmeter, um das Spiel auszugleichen. Und Birkholz verschießt den. Und dann ist es so ein richtig gelaufener Samstag, wo du irgendwie aus einem richtig schlechten Spiel noch einen Punkt hättest rausretten können. Naja, beide SC-Teams einen Elfmeter verschossen dieses Wochenende.
Bitte. Die zweite Mannschaft, ich habe irgendwie die Ergebnisse nicht gefunden, auf zumindest nicht auf Fußball.de, hatten eigentlich Freundschaftsspiele geplant gegen den FC Winterthur und jetzt ist eins geplant gegen Homburg. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das mit den Witterungsverhältnissen zusammenhängt.
Sie haben gegen Winterthur 2-0 gewonnen. Ah, und sehr gut. Was ich besonders freuen dürfte, Tore durch Fabian Rüdlin und Mika Reischteck.
Stark. Und das habe ich nicht rausgefunden. Was bin ich für ein schlechter Nimburger Junge. Stark, Mika, angreifen. Regionalliga-Auftakt ist erst am 22. Februar gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Und die U19 hatte auch ein Freundschaftsspiel gegen den FC Winterthur. Irgendwie macht man da so ein Konglomerat draus. Ligastart ist am 8. Februar gegen 1860 München. So, die Leihspieler können wir noch ganz kurz durchgehen. Robert Wagner spielt ja jetzt bei Dresden, wie wir erfahren haben, hat durchgespielt, also direkt erstmal bei Thomas Stamm in der Startelf.
Stammspieler sozusagen.
2-1 Sieg in Magdeburg. Ich glaube, das Spiel wurde ziemlich überschattet von Ausschreitungen rund ums Spiel und vor dem Stadion und Polizei etc. Haben wir uns jetzt aber nicht näher mit beschäftigt. Ist bei Dresden und Magdeburg. Genau. Berker Yilmaz hat links nicht gespielt, weil er mit Gelbsperre gefehlt hat. Hat dann deutlich auch Nürnberg gefehlt, weil die 2-0 in Darmstadt verloren haben. Wieder mal bezeichnend für diese Liga, die sehr eng beieinander ist und da sind irgendwie jedes Wochenende sind irgendwelche komischen Ergebnisse möglich. Wobei das jetzt gar nicht so komisch ist, weil Darmstadt eine gute Saison spielt. Übrigens, kurz, wenn ich gerade von der zweiten Liga spreche, Edin Dzeko ist so ein geiler Typ.
Alter.
Was für ein geiles Tor. Und dass er da selber sich Bock hat, bei Schalke anzubieten. Und ich finde alles so geil daran. Wenn ich Schalke-Fan wäre, ich würde mir sofort das Trikot
holen. Ich werde es mir auch so holen. Das ist nur leider in meiner Größe schon ausverkauft.
Ich finde das so cool, ne?
Ja.
Muslija hat bei Düsseldorf durchgespielt. Auf der linken Schiene 2-1 Niederlage gegen Noah Weißhaupt Hannover, der allerdings erst in der 87. Minute eingewechselt wurde. Mehr Minuten, als er bei Legia Warschau ab und zu gesammelt hat. Und Merlin Röhl spielt seit einer Stunde mit Everton gegen Leeds, war auf jeden Fall nicht in der Startelf.
Ist jetzt Halbzeit, ja, liegen 1-0 hinten, aber ist noch nicht drin.
Genau. So, und dann sprechen wir über unseren nächsten Gegner mit Olivier Giroud im Sturm. Mein Herz geht auf. Ich bin großer Giroud-Fan. Lille, der nächste, das war wie so ein Trommelding. So, Lille.
Das war nur mein Handy, aber ja.
Das hat sehr gut gepasst. Der nächste französische Gegner. Wir hatten ja jetzt ein paar in der letzten Zeit. Ein paar von uns sind dort, du bist auch dort, freust du dich?
Ich war das erste Mal europäisch auswärts, deswegen freue ich mich sehr. Oh. Für mein Nervenskostüm wäre es ein bisschen besser gewesen, es ging um gar nichts mehr. Aber eigentlich glaube ich nicht, dass wir die Top 8 verspielen. Ich sehe es nicht. Ich glaube nicht, dass Ferencvaros bei Nottingham gewinnt, das wird schon.
Also komm, wir gehen es kurz durch. Das sind wir jetzt den Leuten schuldig. Ich mache jetzt mal die Tabelle auf von der Europa League. Wir sind Dritter mit 17 Punkten. Und der Neunte, der FC Porto, ist die letzte Mannschaft mit 14 Punkten, um mit uns punktetechnisch gleichziehen zu können. Das heißt, der Neunte, der Achte, der Siebte, der Sechste, der Fünfte und der Vierte müssten an uns vorbeiziehen, damit wir die Top 8 verfassen.
Du sagst mir mal die Tabellenplätze und ich sag dir, gegen wen die spielen. Porto spielt gegen die Glasgow Rangers. Zu Hause.
Neunte
zu Hause? Porto. Genau, zu Hause gegen Rangers.
Zu Hause gegen...
Ja.
Gegen die Glasgow Rangers?
Ja.
Wo sind die?
Nein, du sagst mir einfach nur 9-4 und ich sag dir jeweils, gegen wen die spielen. Unten in der Tabelle sind, ist mir ja egal.
Ich wollte wissen, wo die Glasgow Rangers sind, dann habe ich sie nicht gefunden.
Unter Ferner liefen, glaube ich.
31.
Ja.
Ist ja trotzdem spannend.
So drin, würde ich sagen.
Ja. Real Betis?
Real Betis spielt zu Hause gegen Feyenoord.
Okay. Ferencváros?
Bei Nottingham Forest. Das ist tatsächlich, die gewinnen da nicht. Ich sehe das nicht.
AS Roma?
Die spielen, die finde ich nicht. Ah, bei Panathinaikos. Auch nicht einfach.
Braga?
Bei den Go Ahead Eagles?
Und Midtjylland.
Midtjylland würde einen Punkt reichen, ne? Die spielen gegen Dinamo Zagreb.
Okay.
Und wir müssten zusätzlich verlieren. Das ist schon relativ viel.
Also mit einem X ist man auf jeden Fall durch. Wollen wir noch, also wenn man unter die Top 4 kommt, eigentlich ist das wurscht, ne? Welchen Platz man hat.
Also es ist tatsächlich, ich würde sagen, das Attraktivste an den Top 4 ist, dass ich würde gerne so möglichst lange Aston Villa aus dem Weg gehen. Weil für mich sind die das einzige Team in diesem ganzen Turnierbaum, das deutlich stärker ist als der Rest. So vom Kader her, von der Spielanlage her und so. Und bei allen anderen 35 in die 34 ohne uns in der Tabelle würde ich nicht sagen, also da gibt's auch einige, gegen die man Underdog ist, aber ich würde gegen jeden sagen, da hat man eine realistische Chance. Stuttgart hätte ich keinen Bock drauf, weil, keine Ahnung, international will ich nicht gegen nationalen Gegner spielen.
Aber genau, sonst und ist Lyon, mir wirklich, Roma, Porto ist man schon Underdog.
Ich meine schon so. Underdog, aber jetzt kein klarer Underdog. Und
nee.
Aber jetzt, wenn man in den Top 8 ist, ist es mir dann tatsächlich egal, ob man dann gegen PAOK Saloniki, Bologna, Fenerbahce, Dinamo Zagreb oder Young Boys oder so oder Celtic oder so. Das ist mir tatsächlich dann, ob man dann, also man ist da überall ungefähr so auf einem Level und da habe ich auf alles Bock irgendwie.
Ja.
Nur kein Bock auf Stuttgart.
Gib mir bitte Fenerbahce, ich dreh durch. Ich gehe in eine Shisha-Bar hier in Neukölln und gönn mir. Ja, hätte ich sehr Bock drauf. Lille hat in der Liga gerade 1-4 gegen Straßburg verloren. Man könnte jetzt mutmaßen, ich habe mir die Aufstellung nicht angeschaut, dass sie ein bisschen rotiert haben und denen das Spiel gegen den SC wichtiger ist. Die sind ja wiederum 21. sind aber auch quasi durch.
Also so weiter Abstand nach hinten.
Naja, die haben 9 Punkte und naja, die können schon eingeholt werden. Aber Tordifferenz ist gut. Ja, da müssen auch ein paar werden schon gewinnen. Es sind halt viele Mannschaften, die sie einholen können.
Ja.
Also, Lille braucht einen Punkt. Ach, das wird am Ende, wird es ein, die schieben
das
sich
tatsächlich
mehr.
Geil, Alter. Gib mir Schmach von Cordoba und ich betrink mich auf der Tribüne. Beste Leben.
Hä, hey, hundertprozentig sagen die am Ende. Ah ja, easy.
Es hat es schon oft nicht mehr im Fußball gegeben. Selbst wenn man so Szenarien hat, wo es beiden Mannschaften gereicht hat, hat man oft drüber geredet und am Ende haben es dann doch beide relativ ernsthaft angegangen. Ich weiß nicht, ob man sich das in den heutigen Zeiten noch so antut. Kriegst schon einen krassen Social Media Shitstorm und so.
Ach.
Aber ich find's geil.
Ich auch. Perfekt. Ja. Also. Unentschieden ist mein Tipp.
Aber wir sind uns einig, dass man nicht sagt, ey, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass man Top 8 hat, man schont jetzt ein paar Leute, sondern man geht es ernsthaft an. Ne?
Naja.
Also klar, Energielevel ist ein Punkt, aber ich glaube, der Punkt, sich 2 Spiele sparen zu können, ist da wichtiger im Thema Energielevel.
Ja, das denke ich auch. Aber ich denke, das Thema Schonen ist fast obsolet, weil man einfach ein bisschen rotiert Und ich, das ist eine der großen Qualitäten, die ich jetzt hier Ende Januar vom SC Freiburg in dieser Saison sagen würde, ist, dass man einfach so eine Breite im Kader hat, dass man das nicht unter Schonen verbuchen muss, sondern einfach unter, spielt halt Grifo von Anfang an und es spielt Ogbus von Anfang an und es spielt
Adamu
oder Höhler von Anfang an.
Glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, Matanovic hatte so wenig. Also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, Günther spielt für Kübler, der ja verletzt raus musste. Ogbus für Rosenfelder, Grifo für Scherhand und wahrscheinlich Mansambi für Osterhage. Und dann hast du eine sehr gute Elf.
Ja. Irie kommt irgendwann für Beste rein.
Mhm. Wobei wahrscheinlich nicht, wenn es irgendwie unentschieden steht. Ich glaube, da ist man dann noch zu vorsichtig, dass man irgendwie eine wilde Aktion hat und dann dahinter eine Lücke aufgeht oder so.
Kann man fast Florian Müller das Spiel geben?
Boah, nee. Also ich hätte jetzt, wenn man durch wäre, hätte man das gemacht, aber.
Aber man ist ja durch. Da passiert nichts, Patrick.
Alex, ich war in Hannover im Blog, ich schwöre. Wobei Julian natürlich in der letzten Podcast-Folge sehr, sehr richtig angemerkt hat, es ist nicht ansatzweise vergleichbar und alle, die sich jetzt Panik machen, ich bin auch nicht ernsthaft nervös. Im allerschlimmsten Fall ist man Neunter und hat zwei Zwischenrundenspiele. Buhu.
Ja, also voll. Der Druck hält sich in Grenzen.
Ja.
So, dann allen Auswärtsfahrern und Auswärtsfahrerinnen viel Spaß, viel Freude. Schickt in der Fotos in unsere WhatsApp-Gruppe. Klebt Sticker. Ah, wir müssen neue Sticker bestellen und verteilen. Und dann die noch haben, klebt Lil voll einfach.
Lasst euch aber nicht erwischen.
Lasst euch nicht erwischen. Genau, es scheint zumindest jetzt bisher entspannter sich anzubahnen als andere Auswärtserlebnisse, aber die Daumen sind gedrückt.
Ich vertraue französischer Polizei nicht.
Ja.
Streich ist französischer.
Okay, ich wünsche dir einen schönen Abend und passt auf euch auf.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao.